work you look for?
I was hoping to get on a drilling crew.
Why don't you try Red Rock? Maybe somebody there can head you in the right direction.
I thought you were supposed to be here last Friday. You are here for the job, aren't you? And you're Lyle from Dallas, right?
Right.
There's the five, like we agreed. Just to go out to the house, break in. When she comes in, you know what to do.
Your name's Suzanne? I don't know how to tell you this, but your husband, Wayne, he plans to have you murdered.
You know, I never did catch your name.
Michael.
Lyle from Dallas.
Super fast.
What should I do?
If I were you, I'd get a divorce.
Marriage is just a state of mind.
Not in Texas.
Find her.
It's all about money. You don't like it, don't make me shoot you.
Nicolas Cage of Honeymoon in Vegas and Moonstruck, Lara Flynn Boyle of The Temp and Wayne's World, and Dennis Hopper of Boiling Point and Blue Velvet.
Does this mean that we ain't partners?
Hallo und herzlich willkommen zur Bahnhofskino Extended Edition. Ein Format, das mehr schlecht als recht meinerseits gepflegt wird, aber hier sind wir wieder. In der Schwülhitze in Berlin, beziehungsweise nicht in Berlin. Komische Anmoderation, haben wir auch schon mal besser hinbekommen. Kann vielleicht auch daran liegen, dass es so lange her ist, dass ich mit dem lieben Heiko Hartmann gesprochen habe, der normalerweise, also in den alten, guten, seligen Zeiten, in denen dieses Format regelmäßig erschien, haben wir uns ungefähr alle 4 bis 6 Monate gesprochen. Jetzt sind schon über 2 Jahre her, dass wir miteinander sprachen. Deswegen freue ich mich umso mehr, dass er bei mir ist. Der Heiko Hartmann.
Unglaublich, dass es so lange gedauert hat. Aber ich freue mich auch, mal wieder mit dir zu quatschen. Also vielleicht liegt es ja daran, und ich muss mit einer Lüge einsteigen, dass der Patrick so ein schlechter Podcast-Host ist. Nee, Quatsch. Aber Lügen, das passt irgendwie ganz gut zum Film, den ich mitgebracht habe. So irgendwie hat es ja dann auch so ein thematisch ein bisschen mit zu tun. Aber auf jeden Fall sehr schön mal wieder, dass ich zu Gast sein darf.
Ich freue mich wahnsinnig, dass du zu Gast bist. Also nicht nur bist du einer meiner liebsten Filmmenschen, sondern eben auch deine Filmauswahl ist immer sehr, sehr beglückend tatsächlich. Also ich glaube, ein Aussetzer war bisher noch nicht dabei. Teilweise gerieten unsere Filmgespräche ja geradezu euphorisch, wenn ich dann einige Titel denke. Also macht immer unglaublich viel Spaß. Und ich glaube, so auch diesmal, ohne zu viel vorwegzunehmen, wieder eine sehr gelungene Filmauswahl, mit der wir uns zunehmend schwer tun. Also ich muss sagen, mit wenigen Menschen tausche ich mich so viel im Vorfeld aus dazu, welchen Film wir denn besprechen, weil wir, wir legen eben Wert auf eine sehr, sehr sorgfältige Auswahl.
Eine homogene auch irgendwie. Also ich will vor allem nicht immer so den gleichen Krempel in Anführungsstrichen mitbringen. Also so viel Italo-Kram mit House by the Cemetery, Eiskalte Typen und was war noch? The Child, über den haben wir ja auch gesprochen.
Metropolis 2000.
Ja, stimmt, den hätte ich jetzt schon fast vergessen. Und darf ich schon das Genre nennen? Neo-Noir und Neo-Western.
Ich glaube, Menschen wissen, worüber wir sprechen. Sie haben wahrscheinlich einfach in den Titel dieser Podcast-Folge geguckt.
Ja, sie haben es schon gelesen.
Ich glaube, das ist auch so Marketing oder Techie-Sprech, so gelehrtes Nutzerverhalten. Ich glaube, es entspreche nicht gelehrtem Nutzerverhalten, eine Podcast-Folge anzuhören, ohne zu wissen, worum es denn geht. Und ich glaube, die Leute haben den Titel gelesen. Deswegen, ja, nenn mal Genre und Film gerne.
Gerne, ja, also wie gesagt, Neo-Noir, Neo-Western, so ein kleiner Mischmasch, ein sehr schöner Mischmasch, um das schon mal vorwegzunehmen. Und es geht um John Dahls zweiten Spielfilm, Red Rock West. Und mit einer super Besetzung auch, wie ich finde. Das hat mich hungrig gemacht. Darf ich erzählen, wie ich draufgestoßen bin?
Gerne, gerne.
Ja, also ich muss aufpassen, dass ich jetzt nicht in den Fanboy-Modus komme. Also Leute, die mir auch im Social-Media-Bereich bei Blue Sky oder so folgen oder sogar mir bei Instagram folgen und wissen, wie groß der Stapel ist, wenn ich dort bestellt habe. Er wurde angekündigt von Vinegar Syndrome, beziehungsweise deren neuem Sublabel Cinematograph. Und ich habe überhaupt nichts davon gewusst über Red Rock West. Habe mir die Bilder dann angeguckt und auch deren Ankündigungstrailer und habe sofort für mich bestimmt, der muss es sein, weil entgegen meiner Vorliebe für Italo-Filme aller Art habe ich auch so ein kleines Herz, vor allem für nicht nur den klassischen Film Noir, sondern auch Neo-Noir. Und als wir dann mal gesagt haben, wir könnten mal wieder podcasten, habe ich so überlegt, Genre, Also ganz klassisches, irgendwie Giallo oder was weiß ich. Und dann ist mein Blick über das Vinegar-Syndrome-Regal geschweift. Bei über gut 200 Veröffentlichungen, die da stehen, habe ich schon ein Regal dafür. Und dann fiel mein Blick auf Red Rock West und da habe ich mir gedacht, yes, cool. Und mal was ganz anderes. So wie damals ungefähr Dragged Across Concrete. Und das sind wir jetzt.
Ich glaube, er passt ganz gut in unser Format. Also vielleicht jetzt nicht streng genommen Bahnhofskino natürlich, weil der Film kam raus, als es Bahnhofskinos im eigentlichen Sinne natürlich nicht mehr gab. Aber es ist so ein Film, der allerorten verfügbar ist, möchte ich mal behaupten, der auch alle Nase lang vorher im Fernsehen lief. Ich habe den auf jeden Fall im Fernsehen gesehen, im Privatfernsehen und nicht nur einmal. Aber ich glaube, den man einfach viel zu wenig wertschätzt. Der läuft da einfach rum und denkt sich, ach ja, cool, habe ich mich gut unterhalten gefühlt. Wie heißt der Regisseur nochmal? John irgendwas? Keine Ahnung. Und ach ja, die Schauspieler mochte ich auch. Ich krieg die aber nicht mehr gerade so zusammen. Also, sag mal so, das zieht so an einem vorbei. Und ich glaube, erstmal, wenn man den Film erst so richtig bewusst sich mal, ja, zugute führt, genießt, weiß man zu schätzen, was man daran hat. Denn der ist wirklich hervorragend gut. Ich habe ihn jetzt zum 5. oder 6. Mal gesehen und ich muss sagen, er hat absolut nichts seines Entertainment-Faktors eingebüßt im Laufe der Jahre.
Dem kann ich beipflichten. Ich habe mich ja schon gefreut, vielleicht ist es mal eine Folge, wo die Herren Lohmeier und Hartmann sich dann auch ein bisschen aneinander reiben und kappeln und vielleicht diskutieren, dass der Film für den einen nicht so toll war und für den anderen richtig klasse. Aber irgendwie bringe ich auch immer Filme mit, die uns beiden relativ gut taugen. Ja. Also wir haben da, glaube ich, auch geschmacklich relative Überschneidungen. Und so ist es dann auch wieder gekommen. Also ich kann dir beipflichten. Zur Vorbereitung des Podcasts habe ich ihn jetzt insgesamt innerhalb weniger Wochen 3-mal geguckt. Und der wird von Sichtung zu Sichtung immer besser. Hm. Also ich habe ihn gestern noch mal gesehen, wie ich dir schon im Vorgespräch gesagt habe. Und der Spaßfaktor war noch größer als ohnehin schon, als bei der Erstsichtung und beim zweiten Mal.
Die sind aber auch alle gerade so auf der Höhe ihrer Kunst, möchte ich behaupten. Also John Dahl, weiß ich nicht, es ist sein Zweitlingswerk, hast du ja bereits erwähnt. Der war eben auch noch relativ jung, aber er war ja auch schon erfahren im Filmbusiness. Hatte, glaube ich, mit Jonathan Demme zusammengearbeitet, mit Verhoeven bei Robocop, also als, ich glaube, Storyboard-Künstler. Und also der wusste schon, was er tut. Der war jetzt zwar ein junger Mann, ich glaube mit Anfang 30, aber der hatte eben auch schon Ahnung davon, wie man einen ordentlichen Film zusammenklamüsert. Aber eben auch die Besetzung ist so fantastisch gut. Also Nicolas Cage, Dennis Hopper und Lara Flynn Boyle, ja alle auch mehr oder weniger direkt aus irgendwelchen David Lynch-Projekten kommend. Ich finde es hochfaszinierend, also ihre Karrieren zu dem Zeitpunkt. Habe mich echt sehr gefreut, die alle zu sehen. Und dann natürlich auch J.T. Walsh, über den wir gleich auch noch ein bisschen sprechen können, der immer fantastisch ist.
Ja, das auf jeden Fall. Also alleine schon die Besetzung, die hat mich auch damals, als der angekündigt worden ist, in den USA ziemlich neugierig gemacht. Also vor allem Nicolas Cage. Und da können wir vielleicht dann auch gleich noch ein bisschen drauf eingehen. Der spielt ja gar nicht so, wie man jetzt vielleicht mittlerweile Nicolas Cage vorstellt oder wie man ihn auch kennt mit seiner ganz speziellen Schauspielkunst. Also ich persönlich fand es relativ gut zurückgenommen oder... Wie geht's dir da so?
Ich war auch sehr angetan tatsächlich von seiner darstellerischen Leistung. Er spielt ja hier im, ja, ich möchte jetzt nicht irgendwie zu akademisch abgehoben klingen, aber so eine Art Mann ohne Eigenschaften über die längste Zeit des Films. Man hat das Gefühl, er stolpert eben unfreiwillig von einer Misere in die nächste und will eigentlich nur ein bisschen Geld verdienen und seine Kippen rauchen und ein Glas Bourbon trinken und gerät dabei eben immer tiefer in die Scheiße. Aber man erfährt ja wirklich überhaupt nichts über ihn, außer eben wirklich so das Allernötigste, was für das Voranschreiten der Story relevant ist. Nämlich, er braucht einen Job und ihm geht's wirtschaftlich nicht so gut und er kommt eben aus Texas. Das wird dann eben auch 2-3 Mal erwähnt, aber das war's eben auch. Ach nein, er ist ehemaliger Soldat und eben kriegsverwundet.
Stimmt, richtig, ja.
Das kommt dann irgendwie auch zu einem Zeitpunkt des Filmes später doch mal wieder, an dem ich es gar nicht mehr erwartet hatte. Insofern, ja, er kriegt so ein bisschen Innenleben, seine Figur, aber da ist eben relativ wenig, was wir von ihm wissen. Und entsprechend spielt das eben Nicolas Cage auch. Also überhaupt nicht exaltiert und extravagant und irgendwie chargierend mit großer Mimik und großen Gesten, sondern eben relativ zurückgenommen. Mir hat es echt viel Spaß gemacht, ja.
Mir auch. Alleine schon der Anfang, wenn er da in seinem Auto irgendwo im Nirgendwo aufwacht auf seinem Weg zum erhofften Job. Ich finde das einfach klasse. Einfach irgendwo hier an einer Wasserstelle oder im Wassertrog sich mal ein bisschen rasieren und diese Liegestützszene, wenn er da nur mit einer Hand die Liegestütze macht, die Beine weit gespreizt. Also das, allein das macht schon Spaß. Und da hätte man schon fast gedacht, aha, okay, das ist vielleicht vielleicht Nicolas Cage at its best, so wie man ihn ja dann auch mit seinem, sagen wir mal, Genre-Comeback seit Mandy kennt. Und aber gar nicht der Fall. Also das ist schon eher so schauspielerische Großtaten, wie jetzt aktuell zum Beispiel in Pig oder damals zu der Zeit in Leaving Las Vegas. Möchte ich mal so grob vergleichen. Berichtige mich, wenn du es nicht so findest, aber ich vergleiche es einfach mal so ein bisschen damit.
Ja, tatsächlich, ja. Ich kann jetzt meinen Finger nicht mal so genau drauf legen, weil es ist mindestens 20 Jahre her, dass ich den Film zum ersten Mal gesehen habe. Deswegen weiß ich nicht, wie ich drauf reagiert habe. Aber ich meine, die Erwartungshaltung war schon so, wenn man ihn zu Beginn da sieht, eben in dieser Einöde da in Wyoming auf irgendeiner Landstraße und mit diesen Cowboy-Boots, habe ich schon so ein bisschen Sailor Ripley, also die Figur, die in White at Heart spielt, Vibes gehabt und dachte, die schauspielerische Leistung geht jetzt auch in eine ähnliche Richtung. Aber die ist ja im Vergleich zu dem David Lynch-Film eben sehr, sehr zurückgenommen tatsächlich. Und wenn er dann eben, ja, diese Liegestützen da macht und man, also ich glaube, die Kamera unterstreicht auch eben, dass er diese Cowboy-Boots da trägt. Die machen es ja nochmal extra schwer oder extra leicht, ich weiß es gar nicht. Also diese Liegestützen zu machen, ich war auf jeden Fall sehr, sehr beeindruckt. Ich konnte das nicht, ich kann das jetzt nicht und ich hätte das auch vor 10 oder 20 Jahren nicht gekonnt. Das ist schon toll und umso schöner und überraschender, dass es eben gar nicht so in diese Richtung geht, also irgendwie große, große, extravagante schauspielerische Leistung, sondern er sich eben sehr, sehr zurücknimmt und quasi auch so ein bisschen als das Vehikel, also so ein bisschen der Wasserträger ist für die Handlung, also er ist schon der Protagonist, aber er ist nicht der, der das Geschehen bestimmt, zu großen Teilen. Und das fand ich schon spannend zu beobachten, tatsächlich.
Das ist wirklich toll, wenn du das jetzt gerade eben sagst, weil er schlittert ja auch einfach immer von, so salopp gesagt, einer Scheiße in die nächsten. Okay, ich krieg die Arbeit nicht, weil hier, er ist ja dann in einer Bohr-Crew. Ja. Wo er ja eigentlich von einem bekannten Kumpel einen Job in Aussicht gestellt bekommen hat. Und er ist ja dann auch noch so ehrlich und sagt hier, hallo, ich habe eine Verwundung vom Knie, das ist kaputt seit meinem Marine-Einsatz beziehungsweise seit seiner Zeit beim Militär. Und dann geht er halt seinen Weg in die Wüste. So beinahe irgendwie, und da können wir bestimmt auch noch mal so ein bisschen drauf zu sprechen kommen jetzt in den nächsten Minuten, dass er ja dann auch so ein klassischer Westernheld ist beinahe. Also John Dahl, ich muss mal gerade zurückdenken, hat auch, glaube ich, gesagt, was Red Rock West angeht, dass er da auch immer so ein bisschen die Italo-Western im Hinterkopf hatte oder er so, sich auch davon ein bisschen inspiriert gefühlt hat. Weil er hat es dann mit seinem Bruder Rick geschrieben und Rick war dann ich weiß es leider nicht mehr hundertprozentig, eher so die Person, die auch die Noir-Einflüsse reingebracht hat, und Dahl, der hat dann eben dann auch mal, hat's ja auch mit der Umgebung, es spielt ja im tiefsten Wyoming und Cage kommt ja ohnehin von seiner Figur her aus Texas, so immer mit dem Western ein bisschen verbunden. Und eigentlich ist ja Cage dann auch so das Typische, was man hat im Italo-Western. Also hier, da hat man ja die Protagonisten, über die man eigentlich gar nichts weiß, die tauchen auf, machen dann irgendwas und reiten dann wieder von dann in ein nächstes Abenteuer, das man sich dann herbeifantasieren kann. Man hat zwar noch ein bisschen mehr Hintergrund dann, was die Figur von Cage angeht, aber das macht's auch, glaube ich, ziemlich, ziemlich interessant. Einerseits eben dieses stark am Western angelehnte Figurenzeichnung, und mich hat es wirklich sehr, sehr begeistert. Vielleicht fällt mir jetzt auch gleich noch ein, womit ich es noch vergleichen könnte, aber da überlasse ich jetzt einfach
dir noch ein bisschen mehr. Ich das vergleichen könnte. Ich denke schon, dass er... Also erstmal vorweggeschickt, eine Spoilerwarnung. Machen wir ja auch ganz selten in diesem Format, weil ich meistens denke, man kann auch Filmgesprächen gut zuhören und dabei Handlungsdetails erfahren, die einem nicht das Filmvergnügen versauen. Ich würde sagen, bei Red Rock West ist es schon mit essentiell für das Filmvergnügen, dass man eben nicht immer weiß, was jetzt als nächstes passiert. Weil der Film eben auch hier und da auch mal durchaus Erwartungen einfach so umschifft und untergräbt. Ich finde das auch hier ganz spannend. Deswegen, Menschen, die uns zuhören und den Film nicht gesehen haben, seien gewarnt. Mögen sich doch bitte den Film vorher angucken. Ansonsten, ja, bleibt dabei, könnt ihr meinetwegen auch. Ich möchte ja niemandem irgendwas verbieten. Aber das, was du gerade sagst mit den Western-Einflüssen, ja, insofern total richtig. Ich glaube, man könnte natürlich jetzt da tausend und eine inhaltliche Parallele ziehen zu anderen Stoffen, Noir-Stoffen, Western-Stoffen, weil ich glaube, an keiner Stelle hier erfinden John Dahl und Rick Dahl das Rad neu. Hier ist nichts drin, was ich nicht anderswo in Dashiell Hammett oder sonst welchen Noir-Verfilmungen oder auch Büchern so gelesen oder gesehen hätte und den anderen Western-Stoffen so oder so ähnlich auch schon erfahren hätte, klaro. Aber was eben, finde ich, für mich noch mehr ins Auge sticht, ist eben, dass, glaube ich, fast nichts, was wir hier sehen, nicht auch in einem Western-Setting von anno Mitte, spätestens 19. Jahrhundert hätte spielen können. Also da ist ja kaum moderner Einfluss drin. Ich meine, klar, Leute telefonieren und fahren mit Autos und das wäre sicher irgendwie anno 1800 Dings nicht so leicht möglich gewesen. Aber es wäre vollkommen problemlos gewesen, diesen ganzen Stoff einfach in so ein Western-Setting zu übertragen. Und das unterstreicht eben auch das ganze, die ganze Aufmachung der Figuren da mit Cowboy- und Western-Hüten. Viel, viel Country-Musik, die da im Hintergrund dudelt. Wir haben fahrende Züge und Kneipen und Sheriff's Offices. Und die sehen eben auch noch so aus, wie man sich's vorstellt. Oder tausend und einmal gesehen hat den alten Western. Ne? Das ist dann irgendwie quasi der Schreibtisch vom Sheriff. Und direkt dahinter sind dann eben zwei Zellen, wo eben die bösen Jungs eingeknackt werden. Also
genau, richtig. Oder wenn Nicolas Cage ja dann in Red Rock ankommt, wenn er so die Bar betritt, das könnte auch ein Saloon einfach sein, wenn er da reinschlendert. Ja,
allein dieses Stadtschild schon, ne, was immer so ihn quasi empfängt.
Ja, und man es so oft sieht. Ja. Also irgendwie habe ich mir gedacht, also ich habe mir dann, als ich gelesen habe, dass ja die ersten drei Filme von John Dahl Neo-Noir sind, mir auch auf jeden Fall mal noch sein Debüt angeguckt, Kill Me Again. Und er hat irgendwie so eine Vorliebe für Schilder. Man sieht so oft das Ortsschild von Red Rock und generell irgendwo Schilder. Und das ist nicht nur in Red Rock West so, sondern auch in Kill Me Again. Und gut, auch von der Thematik in seinem Joyride ja ebenfalls. Da braucht man es ja auch irgendwie von vom Stoff her, aber es ist irgendwie schon klasse. Da könnte man sich auch immer vorstellen, die Autos, mit denen zu fahren, das könnten auch Pferde sein. Und ich finde das einfach irgendwie so klasse. Also ich muss auch immer so ein bisschen jetzt den Vergleich mit seinem Debüt ziehen, dass man das so austauschen kann. Die beiden Filme, die sind ja auch, gerade was den Noir-Anteil geht, gut irgendwie nicht in der Zeit, in der sie entstanden sind und der sie vielleicht auch spielend verankert. Weil man hat ja dann auch die alten Autos, also auch gerade eben der Buick von Dennis Hopper, wenn der dann mal eingeführt wird, und das Auto von Nicolas Cage selbst, das sind ja alte Karren. Und auch wie die sich anziehen, alleine auch schon wieder Dennis Hopper oder eben Nicolas Cage als Mike, der ja irgendwie von seinem Kleidungsstil schon so ein bisschen eine kleinere Nummer von James Dean sein könnte oder sowas.
Ja, schon. Ja. Der Film fühlt sich schon sehr wahrhaftig an. Ich weiß nicht, ob das jetzt hier so ein maßgebliches Qualitätskriterium ist, dass man sagt, ja, ich finde die Figuren komplett überzeugend und glaubwürdig, die könnten mir auch so im echten Leben begegnen. Aber es ist auf jeden Fall ein Pluspunkt, finde ich, dass ich mir alle angucke und denke, ja, so oder so ähnlich wären die wahrscheinlich, würden sich auch im wahren Leben verhalten. Allem voran die Tatsache, dass die eben nicht alle wahnsinnig gebildet sind und klug daherreden. Ich meine, die versuchen klug daherzureden. Also wir haben zum Beispiel relativ spät im Film noch so eine Szene, in der Dennis Hopper anfängt zu monologisieren, um quasi auch nochmal so seine moralische und intellektuelle Obrigkeit zu unterstreichen. So, ja, siehst du, ich habe doch recht gehabt und hättest du mal auf mich gehört von Anfang an und so weiter. Ja. Aber die kommen eben dabei alle relativ, ich möchte nicht sagen als dumm rüber, aber eben als einfache Menschen, die sie sind. Das sind eben alles so Arbeiterklasse-Heldinnen und Helden, die sind eben auch alle relativ simpel gestrickt. Die wollen eben einen Job haben oder viel Geld haben, Wohlstand haben, irgendwie durchkommen oder einfach nur ihren Job erledigen. Aber also die fühlen sich echt, echt greifbar an. Und das fand ich eben wirklich, wirklich gut. Das missfällt mir eben auch so oft, wenn es da manchmal so Brüche gibt in der Figurenzeichnung in Filmen, dass man denkt, aha, okay, die wollen dem, in Anführungszeichen, Helden der Geschichte einfach klüger machen, als er ist. Der ist zwar ein einfacher Arbeiter, redet aber gedruckt auf dem Papier wie irgendwie jemand aus dem Thomas-Mann-Roman. Und das ist hier eben nicht der Fall. Die sind alle relativ simpel. Und wie gesagt, Nicolas Cage schlittert ja auch eher in dieses Abenteuer rein, weil er denkt so, was antworte ich jetzt mal, damit irgendwie für mich am meisten Kohle auf schnellstmöglichem Weg rausspringt. Jo, okay, du bist doch Wayne, oder? Und schon ist er drin in der Scheiße.
Richtig, genau. Ja, vor allem, you're looking for the job, als er dann im Saloon, wollte ich schon fast sagen, in der Bar sitzt, wenn er dort ankommt und er dann einfach mal dieses Spiel mitmacht, ohne dass er weiß, was ihn erwartet, weil ey, komm, ich habe eigentlich nur noch $5 in der Tasche gehabt, damit habe ich mir jetzt noch ein bisschen Benzin geholt und ja, jetzt sitze ich hier in Red Rock, weil mir
das ist aber Tank Wayne auch nicht besonders schlau, ne, die Figur, die von J.T. Walsh gespielt wird, also ist das sehr, sehr unkritisch.
Er sieht ja nur das texanische Nummernschild von Nicolas Cage und denkt sich, ja, okay, das muss es sein. Aber an dieser Stelle, weil du es ja eigentlich machst, willst du unseren Hörern mal noch kurz den Plot irgendwie näher bringen oder wollen wir gerne einfach so weiter drauf losgehen?
Gerne. Ich verlese die OFDB-Dolzergabe und die können wir dann kurz bewerten, insofern, ob sie die Handlung adäquat wiedergibt oder auch nicht. Geschrieben hat sie ein Platzhalter-Account, will heißen, den User, die Userin gibt es nicht mehr. Egal. Bei der UFDB steht, der arbeitslose Michael kommt völlig abgebrannt in das Provinznest Red Rock West. Dort wird er von dem Kneipier Wayne bereits erwartet. Denn der Wirt hält ihn für einen Profikiller, den er engagiert hat, um seine Frau Suzanne zu beseitigen. Michael nimmt die $5,000 Prämie und warnt Suzanne. Die bietet ihm das Doppelte, wenn er Wayne umlegt. Auch dieses Geld steckt Michael ein, dann haut er ab. Weit kommt er nicht. Ein Verletzter muss in die Klinik von Red Rock West gefahren werden. Da taucht Wayne auf mit dem Sheriffstern auf der Brust. So kurz, so korrekt, vielleicht sollte man sagen, der Verletzte wird eben von Michael selber überfahren. Also er ist verletzt bereits zuvor. Er hat 2 Schüsse in den Bauch bekommen. Von wem, das erfahren wir dann sehr, sehr spät im Film. Aber Michael, also Nicolas Cages Figur, überrollt ihn dann nochmal mit dem Auto. Und sagen wir mal so, da werden bereits schon so 2, 3 Twists and Turns und Überraschungen dieser Handlung angeteasert hier in dieser kurzen Inhaltszusammenfassung. Aber da gibt es so ungefähr 20 weitere, möchte ich behaupten.
Und es ist ziemlich gut gemacht. Also ich bei der ersten Sichtung habe ich mir gedacht, das ist ein unlogischer Moment, weil Nicolas Cage, der fährt ja da auf der Landstraße, sieht eigentlich auch fast nichts wegen diesem Platzregen. Und dann kommt einfach dieser Typ um die Ecke, wird angefahren von Kurt. Richtig, ja. Wird von ihm über den Haufen gefahren, weil er ihn zu spät sieht. Und er bringt ihn ja dann ins Krankenhaus. Und man sieht dann auch richtig toll das Dilemma, in dem Mike steckt. Und das ist auch noch mal richtig klasse von Nicolas Cage gemacht, weil er sich da einfach irgendwie immer sichtbar denkt, Alter, sag mal, verdammt, ich will doch einfach jetzt nur Geld verdienen. Ich will raus aus Red Rock. Ich will einfach nur ein bisschen Kohle haben, eine gute Zeit. Und dann habe ich jetzt irgendwie noch wieder einen neuen Quatsch an der Backe. Er hadert ja schon, ob er aussteigen soll, um Kurt zu helfen oder ob er weiterfahren soll. Aber das finde ich auch so klasse an seiner Figur. Er ist ja immer ein ziemlich Rechtschaffender. Er will ja auch nicht so der böse Typ sein, wie man es aus Noir-Filmen kennt, in ihrer Negation vom gesamten Weltgebilde. Und die Welt ist schlecht und hier haben wir nur die schlechten Eigenschaften der Leute, die diesen Kosmos bevölkern. Das finde ich schon ziemlich klasse, auch am Anfang bei der Tankstelle, wenn er sich überlegt, oh, die Kasse steht offen, soll ich mir jetzt die Kohle nehmen oder nicht? Mhm. Ich mach's eben nicht. Und wenn er dann mit ihm ins Krankenhaus geht und die dann irgendwann, wenn die Operation gelaufen ist, ihm die Kugeln unter die Nase halten, da habe ich mir zuerst gedacht, ja, okay, aber das ist jetzt ein bisschen weit hergeholt. Es ist nur ziemlich gut inszeniert. Man sieht es eigentlich nicht sehr im Detail oder beziehungsweise es ist ja relativ schnell geschnitten, dass Kurt sich eigentlich auch den Bauch hält, wo er angeschossen worden
ist. Ja, und Kurt ist, für Menschen, die den Film länger nicht gesehen haben, der mutmaßliche Geliebte von Lara Flynn Boyles Figur, also Suzanne, die ja wiederum mit Wayne verheiratet ist. Wir wissen aber, ich bin nicht mehr ganz sicher, ob der Film eindeutig, also ich glaube, er suggeriert, dass er der Geliebte ist von Suzanne.
Richtig,
ist er genau. Vielleicht auch, aber er bringt sich zur Sprache. Aber es gibt eine Szene, wo eben Kurt sagt, hier, komm mir mal hinterher, und die gehen dann zusammen, glaube ich, in so einen Van oder so einen Anhänger, Wohnanhänger. Und was Kurt da Suzanne zeigt, das erfahren wir eben auch relativ spät im Film erst. Es ist kompliziert.
Das ist es, ja.
Und trotzdem wirkt es komplett organisch innerhalb dieses Films. Und ja, ich möchte auch nochmal plus one zu dem, was du gerade gesagt hast. Also Nicolas Cage Figur, obwohl er sich eben dann irgendwann kapituliert quasi vor der ganzen Misere und sich diese $5,000 und dann die weitere $5,000 einsteckt, versucht echt lange Zeit ehrlich zu bleiben und schafft es auch ganz gut.
Ja, das schafft er wirklich ganz gut. Aber ich glaube, das ist auch das Tolle an Red Rock West und wie Rick und John Dahl das geschrieben haben. Weil man kann sich so irgendwie gut in Mike hineinversetzen, weil man sich irgendwie immer fragt, was würde ich eigentlich in der Situation machen? Oder man fühlt sich eigentlich auch auf der Ebene von der Figur von Mike. Also er ist ein Show Somebody und das könntest auch du sein oder ich. Wenn wir da gerade irgendwie versuchen, einen Job oder eine Podcast-Folge zu ergattern oder irgendwie was. Also ist ziemlich toll geschrieben. Und wie du ja auch vorhin gesagt hast, der Film, der erfindet ja das Rad wirklich nicht neu. Also es sind auch irgendwie Tropes, die man aus dem Neo, also beziehungsweise aus dem Noir-Genre kennt. Man hat ja eigentlich alles, was der Film Noir etabliert hat. Und ich pflichte dir wieder bei, das ist super organisch geschrieben. Man kennt zwar auch alles und man denkt sich, ja, okay, dann könnte es in diese Bahnen verlaufen und dann wird der Film diese Richtung einschlagen. Gerade eben dann auch, wie es geschrieben worden ist und wie es inszeniert worden ist. Das hat John Dahl ziemlich gut hinbekommen.
Ich bin rückblickend wirklich verwundert immer wieder darüber, dass der Film so kurz ist, wie er ist. Er ist ja wirklich nur gut 90 Minuten lang bis zum Abspann. Und trotzdem ist er unglaublich voll, möchte ich mal sagen. Nicht nur mit Handlungswendungen, sondern tatsächlich auch mit so Charakter, also Figuren definierende Momenten, wo die eben John Dahl und Rick Dahl hier einem reinschreiben, damit wir genau wissen, woran wir sind. Also er nimmt sich dann doch eben die Zeit, um Nicolas Cages Figur, obwohl wir so von ihm, von seinem seelischen, von seinem Innenleben nicht viel erfahren, ausreichend gut zu umreißen, dass wir eben wissen, was wir von ihm ungefähr erwarten können. Und er macht sich eben dann auch noch die Mühe, ihn zu zeigen. An dieser Tankstelle, wo er dann eben sagt, hier tanken Sie bitte nur für $5, bitte nicht voll, weil er hat eben nicht mehr als $5. Also und auf in so einer sehr unterhaltsamen Szene werden uns dann eben auch gleich mehrere Informationen mitgegeben. Erstmal, dass er offenbar mit Geld umzugehen weiß, dass er in einer scheiß Lage ist, finanziell, also wirtschaftlich auf jeden Fall. Das aber eben auch sehr, sehr bewusst entscheidet und sehr rational entscheidet. Und also da liegt auf jeden Fall so viel drin. Und das eben ohne einfach so sich einfach einer, möchte ich mal sagen, platten Dialogszene, in der er eben auch einfach nochmal schildert, wie es ihm gerade geht, zu bedienen, finde ich schon relativ gut. Also allein nur in dieser Handlung von wegen, nee, tanken Sie nur für $5, machen Sie nur den Tank für $5 voll, liegt schon so viel drin, dass wir eben ausreichend viel wissen, um zu wissen, wie er auf zukünftige Situation reagieren wird, in denen er eben die Möglichkeit hat, an Geld zu kommen. Echt alles richtig gut. Und dann, wenn wir das alles wissen über ihn, was wir wissen müssen, trifft er eben auf all diese Figuren, von denen er sich mehr oder weniger eingeschüchtert fühlt, möchte ich mal sagen, auf unterschiedliche Arten und Weisen. Und auch das finde ich dann irgendwie total spannend, weil er so ein bisschen einfach zum Spielball der Umstände wird, aber eben trotzdem versucht, seine eigenen Wertvorstellungen, Moralvorstellungen nicht zu verraten. Und da, also, wie gesagt, das ist alles sehr, sehr voll und erfüllt. Und ich bin immer wieder rückblickend darüber wirklich überrascht, wie viel passiert in diesen 90 Minuten.
Das war ich gestern auch, als ich den gesehen habe. Vor allem ist mir da auch richtig mal bewusst geworden, wie zügig die Geschichte voranschreitet. Und es ist irgendwie voll immer was los. Und ich persönlich finde ja auch, dass er schon gute, spannende Momente hat. Allerdings John Dahl jetzt hier gar nicht mal so den Wert drauf legt, dass man immer diesen kompletten Suspense bei Red Rock West hat. Er schafft da eigentlich immer einen tollen, faszinierenden Kosmos, baut eben dieses Red Rock als Point of No Return auf, weil Mike kommt an, Mike will weg, er kommt dann wieder zurück nach Red Rock West. Das ist ja irgendwie immer so ein Loop, eine Spirale. Und ja,
aber also er kommt eben auch oft genug einfach nicht weg, weil er eben dann doch ein anständiger Typ ist, weil er eben sagt, ja, okay, dann gehe ich eben mit Dennis Hopper eintricken, obwohl ich wirklich einfach lieber die Biege machen sollte. Ja, okay, dann bringe ich eben den angefahrenen Typen ins Krankenhaus, obwohl ich ihn eigentlich liegen lassen sollte. Und das macht es dann eben auch in einer gewissen Art und Weise humorvoll, möchte ich mal sagen, den Film. Wenn er dann zum vierten oder fünften Mal an diesem Stadtschild vorbeifährt und dann, ich glaube, auch beim letzten Mal schon so ein bisschen die Augen verdreht ansatzweise, weil er denkt, oh Gott, ich komme hier niemals raus.
Ja, also generell ist auch die Mimik von Mike also so über den ganzen Film hinweg richtig toll. Also wenn er den Job nicht bekommt und er ans Autodach schlägt aus Wut, weil der Vorarbeiter gesagt hat, nee, Knie kaputt, wenn da was passiert, ich verliere die Versicherung oder beziehungsweise die will nicht zahlen. Und er wird in der Mimik her immer angepisster, dass er es irgendwie nicht richtig rausschafft. Und irgendwann leidet man mit ihm mit, dass er es nicht aus dem Ort, aus diesem Wüstennest, aus diesem kleinen Kaff rausschafft. Ja, fantastisch.
Ich glaube, womit ich immer so ein bisschen, würde ich sagen, meine Probleme hatte, was mir nicht nachvollziehbar erschien, ist, warum er sich so schnell in Suzanne, also die von Lara Flynn Boyle gespielte Figur, verguckt. Ich glaube, es muss allein nur an Lara Flynn Boyle liegen. Also da ist auch das Casting, glaube ich, ganz wichtig, weil sie hatte eben auch so einen richtigen Moment, also zu dem Zeitpunkt ihrer Karriere. Sie war in Twin Peaks, sie war in Wayne's World spielt sie eine eher weniger attraktive Figur. Ich glaube, in Rookie war sie im Jahr zuvor oder zwei Jahre zuvor, da spielt sie, glaube ich, die Frau oder Freundin von Charlie Sheen. Aber auf jeden Fall, naja, sie ist eben schon eine sehr, sehr attraktive, sehr bezaubernde Erscheinung. Also kann man nicht ganz anders sagen, abgesehen davon, dass sie eine talentierte Schauspielerin ist, auch einfach eine wunderschöne Frau. Und ich glaube, das ist so der Großteil, das zahlt ein Großteil der Miete in dem Fall, weil ich oft denke, so ganz nüchtern betrachtet, die tut eigentlich nichts, weswegen ich jetzt so aus Nicolas Cages, also aus Michaels Sicht mir sagen würde, das wäre doch was.
Ja, ich verstehe, was du meinst. Das geht wirklich ein bisschen schnell. Vor allem, die treffen sich ja. Also er bekommt ja dann den Auftrag von Wayne, bring meine Frau um. Dann bekommt er auch den Schlüssel, sitzt. Das ist auch eine tolle Szene, wenn Lara Flynn Boyle als Suzanne dann heimkommt und er da in der dunklen Ecke sitzt mit einem Glas trinken in der Hand. Genau, richtig. Ja. Und der Waffe, die er mitbekommen hat. Und er ihr dann offeriert, hier, ich soll dich umbringen. Und sie ja dann erstmal, also die typische Femme Fatale, wie sie da gezeichnet wird, dass sie zwar schon ein bisschen überrascht ist, Angst hat, aber sie ist auch so kühl und berechnend, dass sie sofort umschwenkt, als er ihr dann sagt, das war Wayne und hier, du bekommst von ihm 5.000, ich verdoppel das Angebot. Also, wobei ich allerdings finde, dass Lara Flynn Boyle im Vergleich zum restlichen Cast irgendwo immer ein bisschen zu kühl und zu blass bleibt. Also sie spielt das schon gut, aber gerade eben auch die Zeichnung, da müsste man Red Rock West eigentlich wirklich sagen, um das aufzugreifen, was du ja jetzt genannt hast, dass er da ein bisschen zu sehr diese typische Film-Noir-Zeichnung einfach benutzt bei den Figuren. Ja. Die typische Femme Fatale. Und da, sie ist halt eben verführerisch. Sie hat irgendwie ein Geheimnis, das uns der Film ja dann auch noch offeriert und offenbart. So hört sich schöner an und korrekter. Und dann landen sie halt irgendwann in der Kiste. Es gibt ein bisschen Love Interest für den lieben Mike und sie wollen zusammen nach Mexiko. Und das ist ein bisschen konstruiert, aber man drückt schon gerne ein paar Augen zu. Weil du Twin Peaks angesprochen hast, Lara Flynn Boyle, ja, klar, sie ist dort auch ziemlich klasse, aber für mich persönlich ganz kurz angefügt, es geht nichts über Sherilyn Fenn in Twin Peaks. Also für mich ist Lara Flynn Boyle dort irgendwie immer so ein bisschen die Nummer 3 der weiblichen Figuren. Sherilyn Fenn, dann Maitien Amick und dann die Frau Boyle, die allerdings natürlich auch eine tolle Schauspielerin ist, klasse aussieht, aber sie bleibt so ein bisschen leider blass in Red Rest.
Stimme dir zu dem, zu der Blässe. Tatsächlich im Vergleich zu den männlichen Figuren ist ihre Figur so ein bisschen untergeschrieben. Ich glaube auch tatsächlich, dass der Film da schon voraussetzt, dass man eben mit diesen typischen Mechanismen des klassischen Film Noir vertraut ist, dass eben Nicolas Cage jetzt eben nicht auf das arme Opfer trifft, sondern eben auf die durchtriebene Femme Fatale, die sagt, ja, mein Mann ist schlimm, aber ich kann genauso schlimm oder noch schlimmer sein oder noch durchtriebener sein, hinterlistiger. Und in dem Zuge ist mir eben noch weniger verständlich, warum er eben, nachdem er ja selber zu Papier bringt und es dann an den Sheriff schickt, zu dem Zeitpunkt, an dem man noch gar nicht weiß, dass Wayne eben nicht nur der Barkeeper ist, der ihn mit dem Mord beauftragt hat, sondern eben auch ein Sheriff ist, sondern auch der Sheriff dieser kleinen Stadt ist und ein vom FBI gesuchter Schwerkrimineller. Mhm. Er schreibt ja selbst dann nieder, okay, hier läuft gerade irgendwas richtig schief, hier sind quasi zwei Menschen, die einander Böses wollen, nehmen sie die mal lieber in Gewahrsam, damit hier die ganze Situation nicht eskaliert. Also er ist selber so schlau genug, um zu sagen, okay, von der und von Wayne sowieso, aber eben auch von Lara Flynn Boyles Figur Suzanne, halte ich mich lieber fern. Umso weniger nachvollziehbar, dass dann eben später doch noch mal so ein Techtelmechtel draus wird. Das kann einfach nur den typischen Film-Noir-Klischees, Standards, Stereotypen geschuldet sein, ja. Und ich gebe dir recht, da wird, glaube ich, ein bisschen viel vorausgesetzt von den Herren Drehbuchautoren. Und Lara Flynn Boyle macht eben ihre Sache insofern gut, als dass sie eben einfach, glaube ich, eine attraktive Erscheinung ist. Die ist wahrscheinlich relativ leicht, hat jemanden, der ziemlich weit unten ist, gerade zu dem Zeitpunkt seines Lebens, wie Nicolas Cage, also Michael, zu bezirzen. Aber da ist ein bisschen wenig. Lara Flynn Boyle, ich gebe übrigens, also das noch zuletzt recht mit der Twin Peaks Anmerkung, sie ist tatsächlich nur sowas wie das dritte Rad am Fahrrad in
leider,
Twin Peaks. Ja, total. Aber ich finde auch, sie wird jemand, die ein bisschen zu wenig gewertschätzt wurde im Laufe ihrer Karriere. Sie hatte so ein paar Hochs. Ich fand sie zum Beispiel ganz toll in dieser Anwaltsserie in späteren Jahren The Practice. Aber sie hat halt eben auch, glaube ich, ihre Karriere keine glückliche Führung genommen. Ich glaube, sie hat auch ein bisschen einfach mit Krankheiten und wirklich nicht so gut gelaufenen Schönheits-OPs zu tun und sich vielleicht auch in die eine oder andere Beziehung gestürzt in Hollywood, die ihr nicht gut bekommen ist. Hatte dann, glaube ich, auch eine längere Pause, in der sie 5-6 Jahre gar nichts gemacht hat. Aber ich glaube, heute ist sie so ein bisschen auch so ein Treppenwitz der jüngeren Hollywood-Geschichte. Aber ich glaube schon, wenn sie in den 90er und frühen Nullerjahren gut eingesetzt wurde, dann konnte sie schon funktionieren. Und hier tut sie es ganz gut. Da schwächelt für mich tatsächlich eher das Drehbuch als ihre schauspielerische Leistung hier bei der Figur, die sie hier spielt.
Ja, gut, okay, das stimmt schon. Weil, ja, das ist halt eben dann doch schon ein bisschen dieser, kann man sagen, Stereotypus des Genres, den das Genre hier bedient. Wie findest du das?
Ja, klar, ja, total. Ja. Also eigentlich alles, was der Film macht, der macht das halt nur in extrem kondensierter Form. Man hat ja das Gefühl, man sieht hier vier Noirs gleichzeitig ablaufen, weil so viel passiert. Also normalerweise, also ich kann mich daran erinnern, dass so der standardisierte Aufbau eines 0815 Noirs war, so wie uns, glaube ich, ihn so vor dem geistigen Auge haben, dass es immer da ein Private Eye gibt, ein Private Dick, der mit irgendwas beauftragt wird, meistens von so einer väterlichen Figur, gerne in einem schweren Bürosessel oder in einem Rollstuhl sitzend, der sagt, spüren Sie doch mal meiner Frau nach, ich glaube, die hat eine Affäre oder so. Und dann eskaliert die Handlung mehr und mehr. Aber das ist auch so im Grunde schon so 50% dessen, was dann auch passiert. Und dann sagt eben die Frau, ja, aber wie wäre es denn, wenn sie das meinem Mann mit gleicher Münze heimzahlen? Ich habe da nämlich einen ganz anderen Plan. Und das war es dann eben auch. Und der Rest der Handlung fußt eben auf dem, was in den ersten 30 Minuten etabliert wird. Wohingegen der Film hier, also Red Rock West ja selbst nach Minute 60 noch neue Fässer aufmacht und neue Figurendynamiken etabliert. Und dann irgendwie auch, also ich habe zum Beispiel gar nicht mitbekommen, dass der Typ, mit dem Lara Flynn Boyle da zu Beginn eben in diesen Van oder in diesen Wohnwagen verschwindet, Kurt, der Typ ist, den Nicolas Cage überfährt. Und ich habe noch weniger damit gerechnet, dass am Ende dann irgendwie 5 Minuten vor Schluss offenbar wird, dass sie ihm diese Kugeln, die er offenbar das schon im Bauch hatte, sie ihm die in den Bauch geschossen hat.
Ja, twistreich. Ich war auch ein bisschen überrascht. Aber irgendwie läuft es dann doch für mich so ein bisschen in gleichbleibende Bahnen, was das Genre an sich angeht. Aber man muss natürlich dem Film zugute halten, dass er das schon sehr geschickt macht. Und schon da dann auch, man merkt einfach richtig, ihm liegt das Genre, dass er daran Spaß hatte. Auch wenn man sich Kill Me Again anguckt, das ist für ein Debüt schon sehr solide inszeniert. Da krankt der Film dann zum Beispiel eher dann an der Auswahl des Hauptdarstellers, weil Val Kilmer, na gut, Es hätte eine schönere Wahl geben können, aber und auch Val Kilmers Frau, die in Kill Me Again mitspielt, aber da hat er dann halt bei Red Rock West schon ein besseres Casting-Händchen bewiesen oder da wurden halt eben bessere Darsteller, auch natürlich Lara Flynn Boyle, also ich will sie jetzt nicht extrem schlecht reden, wie es vielleicht vor ein paar Minuten noch vielleicht rübergekommen ist, da passt das auch wirklich besser. Aber J.T. Walsh allein schon, zum Beispiel als ihr Mann.
J.T. Walsh ist für mich ewig verbrannt durch diesen Film und Breakdown, glaube ich, als jemand, dem ist nicht über den Weg zu trauen.
Oh ja, also das kriegt der Film schon richtig gut hin. Allein schon auch diese Unberechenbarkeit von seinem Charakter, wie ich finde. Gerade eben auch, wenn man sich mal als Finale anguckt, dann auf dem Friedhof, das wirklich sehr toll inszeniert worden ist.
Oh ja, das Friedhof-Finale, da war ich tatsächlich noch gar nicht gedanklich. Aber das ist so, weil du eben sagtest, nee, überhaupt nicht. Nein, kein Problem. Ich meine, klassischerweise in diesem Format greifen wir gerne vorweg. Ich finde, weil du eben sagtest, Dahl verlässt sich mehr so auf Überraschungen, überraschende Wendungen, als so auf Suspense-Momente. Ich glaube, das wirklich einzige längere, also substanzielle Suspense-Moment tatsächlich hat er in diesem Friedhof-Finale. Weil das ist echt tatsächlich, da hält er die Spannung unglaublich lange und ich weiß eben wirklich nicht, was da passiert. Weil wir haben ja so einen teilweise Wissensvorsprung vor den Figuren, aber dann wissen wir eben doch nicht, was in letzter Konsequenz machen werden.
Ja, das stimmt. Wobei der Friedhofsfinale gebe ich dir recht mit dem Suspense-Moment. Was ich allerdings auch noch sehr gelungen fand, was das angeht, ist Mikes Flucht aus der Bar, wenn Lyle und Wayne um die Ecke kommen und er sich aufs Dach der Bar rettet und dann mit so einem kleinen Holzbalken sich auf den Lastwagen, der dort geparkt ist, in der Nähe flüchtet. Das ist schon klasse inszeniert.
Stimmt, ja.
Das hat mir richtig Spaß gemacht.
Könnte auch ein Kutsch Stach sein. Ja,
stimmt. Wenn wir wieder beim Western sind.
Ne, ich frage mich jetzt, seit ich vorhin das Argument aufgemacht habe, von wegen, der könnte eigentlich auch 1880 spielen, frage mich eben die ganze Zeit, ja, könnte das wirklich so sein? Aber vermutlich, mir sind jetzt bisher keine Ungereimtheiten aufgefallen.
Nee, ich finde aber auch schön, die... auch bei, das könnte auch zum Beispiel wirklich irgendwo ein Sergio Leone-Film oder Ferdinando Baldi, wie die Herren alle aus Italien hießen, Film sein. Und er rettet sich dann aufs Kutschdach, wie du gesagt hast, und hofft dann einfach, dass der böse Sheriff und sein Bounty Hunter dann eben ihn nicht erwischen.
Ja, man muss ja auch ganz ehrlich sagen, dass jetzt nicht nur Leone-Stoffe, sondern ich meine auch generell viele Italo-Western-Stoffe, gerade wenn es eben darum geht, um quasi so ein Duo mit der eher väterlichen Figur und einem jungen Emporkömmling, die jetzt sich gemeinsam auf irgendwelche...
Ich weiß, was du meinst. Eben ein gemeinsames Abenteuer, irgendwie was erleben. Also mir sind da jetzt gerade Dalamanos Bandidos eingefallen oder der Tod tritt Dienstag, wo wir jetzt sowas, solche Konstellationen haben.
Genau, wo es ja auch meist darum ausgeht, tatsächlich in eine Stadt zu kommen, deren Bewohner, Bewohnerinnen man gegeneinander ausspielt und sich dann eben halt selber bereichert. Das ist jetzt auch nicht was komplett Neues. Also insofern fühle ich mich auch hier wiederum so an Western erinnert, wobei das eben, wie du auch richtigerweise sagst, eher so die europäischen, italienischen Western sind, als jetzt die amerikanischen, klassischen Western. Also weniger John Ford und Howard Hawks, mehr Valerii, Dalamano, Leone und so weiter,
Genauso wie, weil wir es ja gerade eben schon davon auch hatten, auf dem Friedhof, das Finale. Die Kiste mit dem Geld, auf die ja dann eigentlich alle scharf sind, das ist ja auch ein typisches Trope, ein MacGuffin aus dem Italo-Western, wenn alle irgendwie dem Gold, der Kohle oder sonst irgendwie was nachjagen. Das hat man ja so oft in Italo-Western, also gerade eben gefühlt bei ziemlich allen Satana-Streifen, die nach dem ersten kamen und was weiß ich noch nicht. Also mir wurde irgendwie so ein bisschen der Italo-Western über die Jahre ein bisschen matig. Ich habe mich auch sehr dafür begeistert vor Jahren, da bin ich irgendwie so ein bisschen raus. Aber als ich dann noch so meine Hochphase hatte, das hat man ja wirklich sehr, sehr oft gehabt in diesen Filmen, dass irgendjemand natürlich dem großen Reichtum nachgejagt ist, wie es ja eben auch dort der Fall ist.
Apropos großer Reichtum und die Kiste, ich frage mich gerade, wir erfahren ja zwischenzeitlich, dass eben Wayne, der eigentlich ganz anders heißt, vom FBI gesucht hat, wegen eines großen Finanzbetrugs, bei dem er sich um 1,9 Millionen Dollar bereichert hat. In der Kiste ist aber nur eine 500.000 Dollar. Erfahren wir eigentlich, wo der Rest des Geldes geblieben ist?
Ich nehme an, das ist das Geld, das Lara Flynn Boyle aus Waynes Büro mitnehmen will, oder? Weil sie ja den Tresor dort öffnen, sie und Wayne, und da ja nur noch so ein bisschen Kohle mit drin ist. Also konkret wird es im Film ja nie gesagt. Also ich vermute es jetzt einfach mal. Ich glaube nämlich
auch
nicht
tatsächlich. Vor allem ist es ja auch einfach nur, was so das Volumen betrifft des Geldes, wenn man so von 10, 20, 50, 100 Dollar Scheinen aus geht, sind ja einfach 1,5 Millionen, 2 Millionen Dollar eine Menge Geld. Mhm. Und ich weiß gar nicht, ob die in so ein Safe reinpassen. Also ich glaube, das wäre schon ein Aktenkoffer voll oder sogar mehr.
Ja.
Deswegen frage ich mich eben auch, was sie da hofft zu finden. Es können auf jeden Fall nicht die 1,4 Millionen sein, die eigentlich übrig sein müssten. Aber ist ja auch eine Weile schon her, dieser Diebstahl. Vielleicht haben sie es einfach ausgegeben.
Richtig, man muss sich ja auch irgendwie, wie wir dann im Film erfahren, eine neue Identität aufbauen. Vielleicht ist es ja auch einfach für den Wahlkampf von Wayne draufgegangen, damit der Sheriff werden kann.
Stimmt, ja. Ach, die Beziehung der beiden ist sowieso. Also, ich bin nicht so ganz schlau daraus geworden, warum Wayne überhaupt...
Warum er sie umbringen will, ne?
Ja, sagen wir mal so, da gibt es für mich tatsächlich noch, da gibt es einfach, glaube ich, Fragen. Ich glaube, das ist zu kompliziert. Ich glaube, das hätte man auch einfach alles leichter lösen können. Und warum legt er eben auch Wert darauf? Ich meine, ist er mit Lyle, der von Dennis Hopper gespielten Figur, irgendwie befreundet oder verbandelt? Die wirken unglaublich vertraut miteinander. Denn ansonsten gibt es für mich keine Notwendigkeit, warum man jemanden von so weit kommen lässt. Nee, die sind ja nicht befreundet, können sie ja nicht sein. Denn ich meine, er verwechselt ja Nicolas
Richtig,
Cage
genau.
mit Dennis Hopper, was jetzt nicht so einfach ist, weil Nicolas Cage ungefähr halb so alt ist wie Dennis Hopper. Also die kennen sich nicht, aber warum importiert er sich einen Killer für auch relativ wenig Geld? Weil ich meine, das ist ja schon ein Dumpingpreis fast irgendwie so, ne? Also einen Mord zu begehen für 10.000 Dollar, auch 1993. Warum importiert er sich einen Killer, um das zu erledigen, wenn er doch anscheinend genug kriminelle Energie hat, um bei anderen Gelegenheiten einfach Leute auch mal umzubringen oder schwer zu verletzen.
Richtig, genau. Naja. Wobei er sich da im Verlauf des Films ja dann doch schon ziemlich viele Schnitzer leistet. Mhm. Also das ist so, er bekommt ja eigentlich es über die Jahre wohl wahrscheinlich hin, eine Fake-Identität aufzubauen, aufrecht zu erhalten. Und dann kommt eben alles ins Rollen, alles auf einmal. Und dann, ja, also da sind wir jetzt, glaube ich, vielleicht so ein bisschen den Schnitzern im Drehbuch auf die Spur gekommen, die es da vielleicht, die es da so ein bisschen gibt. Oder wo, jedenfalls, wo man sich Fragen stellen kann, wieso. Es ist dann, glaube ich, eben dann auch einfach der Aufbau, wo sich Dahl und sein Bruder gedacht haben, ja, dann nehmen wir jetzt mal diese Konstellation, die Tropes aus dem Western, aus dem Noir und fügen das einfach mal zusammen, ohne dass man da vielleicht dann einen gut funktionierenden Hintergrund hat. Wobei, der Film funktioniert ja trotzdem. Aber man kann das schon ein bisschen in Frage stellen.
Er funktioniert extrem gut durch die Besetzung, Inszenierung, also Schnitt, Kamera, auch, wir können auch gleich gerne noch ein, zwei sehr positive Worte, glaube ich, über den Score verlieren, der auch sehr, sehr schön geraten ist.
Oh ja.
Aber damit bügelt er eben viele Ungereimtheiten glatt. Jetzt ist es ja wirklich auch so, dass ich den Film, wie gesagt, schon mehrere Male geguckt habe und jetzt fiel mir dann doch auf, wie unwahrscheinlich es ist, dass jemand wie Dennis Hopper, der jetzt auch nicht mehr wahnsinnig jung war und jetzt ja auch kein Hühne von einem Mann ist, da Nicolas Cage im Finale auf dem Friedhof da niederringt und ich mir denke, naja, also da muss aber Nicolas Cage schon echt schlechten Tag gehabt haben. Ich meine, der beginnt den Film irgendwie einarmig liegestützend machend und am Ende wird er ja vom 60-jährigen Dennis Hopper verprügelt. Mhm. Aber ich meine, Dennis Hopper hat eben auch, glaube ich, zu dem Zeitpunkt seiner Karriere noch so ein bisschen die Frank Booth-Energy aus Blue Velvet. Und vielleicht reicht das auch einfach manchmal, um Leute niederzuringen, rein psychologisch.
Also. Das ist ja auch einfach diese Präsenz, die Dennis Hopper mitbringt. Allein schon, wenn er auftaucht, ist es auch super, wenn er schon beinahe irgendwie kurz vor Nicolas Cages Gesicht mal Halt macht auf der Straße, nachdem er ja Wayne ausgebüxt ist und da auf der Straße liegt und dieser komplett schwarze Anzug, da könnte man auch schon wieder hier, vielleicht tun unsere Zuhörer jetzt schon mit den Augen rollen, aber wieder kommen mit diesem Western-Typus, dass eher so ein bisschen der Black Rider oder so irgendwie was in der Richtung ist und ihn dann mitnimmt und dann ein bisschen erstmal verarzten will, indem er ihm dann noch einen Drink ausgibt, also feststellen, sie haben eben die gemeinsame Armee-Vergangenheit und hier, wir sind Brüder im Geiste, Semper Fi und hast du nicht gesehen. Und allein schon dieser Südstaaten-Akzent, den Dennis Hopper da an den Tag legt, das macht schon richtig Spaß. Und wie er dann auch im Laufe des Films aufdreht und eben, wie du gesagt hast, diese Frank Booth Energy an den Tag legt. Wobei, ein tolles Detail ist, eigentlich hätte Dennis Hopper ja Wayne spielen sollen.
Ja, okay.
Ja, und dann kam Dennis Hopper um die Ecke und hat gesagt, also ich find Lyle irgendwie sehr, sehr viel toller. Und dann ist John Dahl auf J.T. Walsh gekommen und hat den dann für Wayne besetzt. Also Dennis Hopper als Wayne wäre dann eigentlich vielleicht ein klein bisschen verschenkt gewesen sogar. Aber man weiß es nicht. Es
wäre vielleicht verschenkt gewesen, vielleicht aber auch ein bisschen glaubwürdiger. Bin mir aber nicht so sicher, ob das eine Rolle spielt, denn letztendlich haben wir hier eben einen durchweg guten Cast und J.T. Walsh haben wir auch bereits im Vorbeigehen erwähnt, jetzt mehr als einmal. Der ist eben auch wirklich fantastisch. Für mich eben tatsächlich für alle Zeiten verbrannt, so als typische Besetzung eines Schurken. Also immer, wenn ich ihn in einem Film sehe, mittlerweile ist es einfach, also mittlerweile sieht man ihn ja nicht mein Film, weil er ist leider relativ jung verstorben, Ende der 90er Jahre. Aber also immer, wenn er irgendwo auftauchte, dachte ich mir, okay, das ist der durchtriebenste, hinterallerletzte Arsch. Der wird gleich irgendwas ganz, ganz Böses tun. Ich traue dem nicht über den Weg. er ist einfach so, so gut darin tatsächlich. Wobei hier muss ich sagen, also hätte ich noch nie einen Film mit J.T. Walsh gesehen und hätte ich eben auch nicht schon bereits 5-mal Red Rock West gesehen, ich hätte es ihm für eine kurze Zeit abgenommen, dass er eigentlich gar nicht so schlimm ist. Er wird da hinten raus regelrecht psychopathische Züge dann. Aber so vorne raus denke ich mir, ja, vielleicht ist er auch, ich meine, vielleicht hat er gute Gründe. Ich meine, es gibt keine wirklich, in Anführungszeichen, guten Gründe, seine eigene Ehefrau umbringen zu lassen. Mhm. Aber wir lernen ja dann eben auch Lara Flynn Boyle, also Suzanne, kennen. Und die zahlt sie mir auch mit gleicher Münze heim, sodass ich eben auch zwischenzeitlich geneigt bin zu sagen, vielleicht ist er ja gar nicht so schlimm. Also offenbar ist ja seine Frau ebenso schlimm oder noch schlimmer.
Das lässt der Film natürlich schön offen. Da kann man sich jetzt auch die Frage stellen, gerade eben dann auch, wenn der Film offenbart, wer denn überhaupt so den Mordanschlag auf Kurt verübt hat. Wer weiß, was sie mit ihm gemacht hat. Vielleicht wollte sie ihn ja auch schon früher irgendwie Richtung Exodus schicken oder sowas.
Es liegt vielleicht auch ein bisschen daran, diese Wahrnehmung, dass ich seine Figur als gar nicht so bedrohlich zu Beginn empfinde, dass er ja eben umgeben ist auch von Figuren, die noch schlimmer sind. Ich meine, selbst diese Deputies, diese beiden Sheriffsgehilfen, von denen eben auch einer im Laufe der späteren Handlung dann umgebracht wird von Dennis Hoppers Figur, also von Lyle, die sind ja auch alle hochgradig unangenehm. Also es gibt eigentlich kaum Sympathie Träger im weitesten Sinne in diesem Film. Also auch diese Sheriff-Deputies, das sind ja, also klassisch so Cops, die einfach den Raum betreten und du fühlst dich nicht sicherer, sondern du kriegst erstmal noch mehr Angst.
Ja, vor allem dann auch, wenn die im Krankenhaus auftauchen und Nicolas Cage konfrontieren, als er eigentlich das Krankenhaus verlassen will, weil er in der Halteverbotszone steht und sein Auto umparken wollte angeblich.
Ich glaube, das will er wirklich. Ich glaube, er sagt doch vorher zur Krankenschwester, ich muss mal raus, mein Auto umparken. Ich glaube, er will das wirklich. Er will wirklich sein Auto umparken.
Ja, stimmt. Und dann stehen da die Deputies, wobei das wird ja dann noch so ein klein bisschen umgekrempelt vom Film, als dann Dennis Hopper freidreht und man zumindest versucht an deren Stelle dann einerseits, sie bringen ja ihren Boss ins Kittchen, also sie kommen ja dann drauf, dass er eben dieser Betrüger ist und eigentlich jemand ganz anderes und dann haben sie dann doch ein bisschen das Nachsehen.
Dass ich das alles so als bedrohlich empfinde, ist auch, glaube ich, einfach so ein bisschen basiert auf persönlichen Erfahrungen oder Empfindungen, dass ich, wenn ich mir eben vorstelle, tatsächlich in so einer Kleinstadt, gerade irgendwo im Bible Belt der USA gestrandet zu sein, wo es eben nichts gibt außer einem Diner, einem Sheriff's Office und einer Bar. Und ich bin da eben umgeben von solchen Typen mit Sheriff-Stern und Cowboy-Hüten. Ich hätte einfach Schiss davor. Also selbst wenn ich nichts verbrochen hätte, ich hätte Angst davor, dass sie mich zusammenschlagen und einbuchten oder sogar noch Schlimmeres tun. Und deswegen finde ich das auch irgendwie alles als wahnsinnig bedrohlich und unangenehm. Und ich denke mir die ganze Zeit nur, also spätestens dann, wenn Dennis Hopper Nicolas Cage aufgabelt und dann hier dieser ganze, ey, du bist auch Marine und irgendwie ehrenhaft entlassen und du warst damals bei der Schlacht von so und so und boah, hier, ja, genau, mein Bruder, lass uns einen tricken gehen. Also spätestens in dem Moment denke ich mir nur raus hier. Also irgendwie bis dahin verstand ich noch, dass Cages Figur so aus der wirtschaftlichen, existenziellen Not heraus sagt, ich mach das irgendwie hier noch so mit und winde mich dann raus, aber spätestens in dem Moment denke ich mir, ich weiß, ich sitze, oh Mann, ich habe so Angst einfach um dein Leben.
Ja gut, das schon, ja, also das kann ich schon verstehen.
Ich glaube, da ist auch diese Verfolgungsjagd schon durch, ne, mit Wayne und Michael im dunklen Wald.
Richtig, die ist dann schon durch, ja.
Die fantastisch gedreht ist, muss man mal sagen, also ich hatte jetzt vor einiger Zeit, vor relativ kurzem Furiosa gesehen, den fünften Mad Max-Film. Und der ist natürlich ästhetisch toll, aber keine einzige der Nachtszenen ist wirklich nachts gedreht, sondern das ist immer Day for Night und dann einfach schöner tiefblauer Filter drüber gelegt. Und ich möchte das jetzt nicht damit qualitativ vergleichen, weil Furiosa ist ein großartiger Film und alle anderen Mad Max-Filme von Miller eben auch. Aber ich habe mich so darüber gefreut, wie toll das ist, einfach mal echte Nachtszenen auch bei Nacht gedreht zu sehen. Und trotzdem ist alles so perfekt ausgeleuchtet. Du kannst genug sehen. Es ist absolut toll einfach gemacht. Und das für jemanden, der relativ jung ist auf dem Regiestuhl, fand ich schon beeindruckend.
Das ist wirklich beeindruckend. Ja, vor allem, ich muss mal wieder auf den Friedhof kommen, weil es da auch irgendwie so beinahe schon so ein bisschen gotische Züge hat. Also gerade eben mit der gesamten Ausleuchtung her. Gott, dass man da wirklich sagt, dass Dahl noch den Gothic-Horror rausbringt oder sowas, das ist jetzt weit hergeholt. Aber dieser Bruch einfach, den man ja dann hat, weil er vorher eben alles sonnendurchflutet ist mit allein schon der Location, wo ja Red Rock angesiedelt ist und dieses weite Wüstenland und dann diese Beschränktheit oder Eingeschränktheit, die man hat im diesem Friedhof-Setting, das ist schon was ganz anderes. Und eben richtige Nachtszene, nix Day for Night, was man ja wirklich immer gut sieht, wenn da ein Filter drüber legt. Und das hat er schon richtig klasse gemacht dafür, dass es ja auch, wie du gesagt hast, sein zweiter Film ist und er da erst mal Anfang 30 war. Respekt, also ich ziehe meinen Hut.
Ich überlege gerade, war das ein Set, dieses Friedhof-Set am Ende?
Nee, das natürlich bisschen nicht. Also ich glaube, die hatten auch wirklich einen Friedhof sich irgendwo rausgesucht, meine ich, ja.
Okay. Ja dann wäre das wirklich beeindruckend. Dann wäre das noch beeindruckender, weil ich möchte mal sagen, die nächtliche Verfolgungsjagd, die ist ja relativ kurz und knackig und dauert vielleicht eine Minute. Und dann hechtet er eben ein paar Mal so einfach einen Hang hinab, da einen bewaldeten. Aber die Friedhofsszene ist ja vergleichsweise lang. Da gibt's ja dann noch irgendwie mehrere Diskussionen, Scharmützel, Keilereien, Shootout. Und da denke ich mir schon, also das on Location zu drehen, tatsächlich nachts, ist einfach Arbeit. Ist einfach Aufwand. Und tatsächlich einfach super gut gelöst. Also hat mir wirklich gut gefallen. Ich stelle auch, wie gesagt, die Glaubwürdigkeit dieses Settings und der Menschen nie in Frage. Es gibt auch einfach so ein paar Plot-Mechanismen, bei denen ich mich schon frage, ja, kommen wir jetzt wirklich hier über von A über B nach C? Ich glaube nicht so recht dran. Aber ich finde das alles sehr, sehr wahrhaftig, was wir da sehen. Genauso stelle ich mir das vor. Also ohne jemals dort gewesen zu sein in den USA, kann ich mir vorstellen, dass es einfach genauso schlimm ist, wie John Dahl das hier porträtiert.
Ja, gerade eben dann auch, wie du gesagt hast, in dieser Bible Belt Region. Also da, das fühlt sich wirklich sehr glaubhaft an, einfach.
Es ist so trostlos einfach.
Ja, auf jeden Fall, auch wie der Film beginnt. Du hast ja hier, glaube ich, nur die weite Wüste, die Landstraße, Mikes Auto und dann irgendwo im Hintergrund noch ein Windrad. Ich finde das auch ganz klasse, dass er das irgendwie so als typisches Motiv mitnimmt durch seine, ich weiß jetzt nicht, ich kenne The Last Seduction nicht, aber auf jeden Fall auch bei Kill Me Again, wie auch bei Red Rock West, dass du dieses weite Land hast und mal eigentlich denkt, hier Wüste, da kannst du dich frei bewegen und er seine Figuren dann einfach auf so einen kleinen, beengten Punkt festnagelt. Da ist es, bei Kill Me Again ist es Reno und Umgebung, hier bei Red Rock West ist es eben titelgebendes Red Rock und er dort alles abspielen lässt und man wirklich auch merkt, dass die Figuren da irgendwie festgenagelt sind und es irgendwie gar nicht schaffen, auch wenn sie es vielleicht wollen mit dem Traum Mexiko, Mike, irgendwie, ich will irgendwo eine Arbeit haben, aber sie es irgendwie gar nicht irgendwie so richtig rausschaffen. Man kann sich jetzt dann natürlich auch fragen, wenn man sich dann mal den Schluss des Films anguckt, schafft es Mike wirklich irgendwo hin, wo er dann mal seinen Frieden hat, oder kommt er vielleicht noch mal in eine ganz beschissene Situation einfach?
Ich gehe stark davon aus. Also der Film signalisiert einem ja an jeder Weggabelung, also erzählerischen, dass es eigentlich für Mike oder Michael nicht besser wird. Und deswegen denke ich einfach mal, die Scheiße geht genauso weiter. Ich hätte es ihm einfach so gewünscht, dass er einfach mehr Glück hat tatsächlich, weil er wirklich lange Zeit nichts tut. Ich glaube, den ganzen Film fast in durch nichts tut, was irgendwie nicht integer ist. Also er gehorcht ja seinem eigenen moralischen Kodex, der ungefähr dem entspricht, was auch so einfach so die gesetzlichen Vorgaben sind. Und er sagt ja auch, ich glaube, noch 10, 15 Minuten vor Schluss, komm, lass uns einfach irgendwie zur Polizei gehen und das alles auflösen. Er sagt zu Lara Flynn Boyle noch, und jetzt mache ich mich auf und ich erzähle der Polizei alles. Und sie fragt ihn noch, ja, was willst du ihnen erzählen? Und er sagt einfach die Wahrheit. Das tut mir schon immer sehr, sehr leid. Mir tat es auch sehr leid, zum Beispiel, als er auf diesem, um nochmal die Szene zu zitieren, in der er eben auf diesem Haha-Kutschdach, also LKW-Dach landet, dieser Austausch, den er da mit dem Truckfahrer hat, bei dem ich auch, zumindest als ich den Film zum ersten Mal sah, dachte, ja, vielleicht geht das doch noch irgendwie eine gute Richtung und der glaubt ihm einfach und hilft ihm einfach, aber selbst der verspottet ihn einfach nur. Das ist einfach, für Michael läuft's immer schlecht. Der wird übrigens gespielt von Dwight Yoakam in seinem Schauspieldebüt. Und ich finde Dwight Yoakam hier richtig gut. Ich bin kein großer Fan der Country- und Western-Szene, aber ich weiß, dass eben Dwight Yoakam ein riesen, riesen Country-Star ist und ich fand ihn auch toll als Raoul im Panic Room. Also das ist der seine Maske niemals abnimmt.
Ich erinnere mich schwach an Panic Room, aber ja. Es ein bisschen klingelt was, ja.
Ich finde es aber lustig, dass er wirklich überwiegend bekannt ist in den USA für seine wirklich herzigen Country-Balladen. Und wenn er Filmrollen annimmt, sind das eben überwiegend Straftäter und wirklich eklige Typen.
Okay. Ich glaube, und der End-Credit-Song ist auch genau, von Yoakam, ne? Okay.
A Thousand Miles from Nowhere war, glaube ich, sogar ein Top-10-Country-Chart-Hit. Also, und zu Recht möchte ich sagen, der hängt mir tatsächlich seit ein, zwei Tagen im Kopf ziemlich.
Also ich habe ja, wie gesagt, gestern auch noch mal gesehen. Ich bin auch überhaupt ganz weit weg von Country, aber ist schon ein cooler Song.
Ja, und unterstreicht eben auch noch mal, dass Michael immer noch ganz allein da draußen ist. Also, wenn er da in seinem Zug sitzt und in den Abspann rollt, das sieht nicht unbedingt gut für ihn aus. Es ist also, mir ging es, glaube ich, genauso wie dir. Es war so unmittelbar befriedigend, weil ich dachte, jetzt ist ja diese ganze Bagage endlich los. Diese ganzen furchtbaren Figuren sind entweder tot oder er hat sie zumindest nicht mehr in den Hacken. Aber gewonnen hat er eben auch nichts, weil er ist genauso allein und mittellos in der Mitte vom Nirgendwo wie zu Beginn des Films. Vielleicht sogar noch schlimmer, wobei, weil er kein Auto mehr hat.
Richtig, wobei mittellos, naja, also es ist ja auch schon eine klasse Sache, dass er dann auch noch so rechtschaffen ist. Und wenn er mit Suzanne dann in diesem Zugwaggon steht und er ihr dann das erhoffte Geld, was sie sich ja dann unter den Nagel reißen will, aus dem Zug schüttelt und das so in die weite Prärie der von Red Rock und Umgebung weht. Und das ist eine ziemlich klasse Szene, wenn er sich so abkämpft, hinsetzt, zurücklehnt und da steckt dann eben noch so ein kleines Bündel Geld fest in dieser Tür und er es dann rauszieht und sich in die Hemdtasche steckt. Also wenigstens ein klein bisschen Befriedigung und irgendwie doch schon ein bisschen Lohn für diese ganzen Mühen, die er in diesen 90 Minuten durchleiden musste. Auch wenn man es ihm wirklich wünschen würde, Dicker, hättest du doch mal noch ein bisschen mehr Glück gehabt. Also ich finde zum Beispiel, was mir jetzt gerade eben in den Sinn gekommen ist, richtig toll, wenn er seine ersten 5.000 bekommen hat. Oder beziehungsweise war er da schon bei Lara Flynn Boyle, ich weiß nicht, wenn er endlich mal sein Auto auftanken kann und sich an der Tankstelle mit Süßigkeiten und irgendwie Softdrinks eindeckt, als würde es keinen Morgen geben.
Ja, ja.
Da freut man sich schon richtig für ihn.
Und der Typ an der Kasse, an der Tankstelle ist auch ganz beeindruckt, so wow, wollen sie das wirklich alles haben? Oh, ja. Das macht 150 Dollar oder so.
Richtig, und Nicolas Cage vor allem immer mit diesem riesengroßen Schokoriegel im Mund sich da irgendwie die gesamten Sachen einsackt und vorne an die Kasse stellt. Und ich meine, es ist, glaube ich, in den Extras gesagt von der Cinematograph-Veröffentlichung, dass Nicolas Cage die Idee hatte, dass er die ganze Zeit in der Szene eben diesen riesengroßen Schokoriegel im Mund hat, um das irgendwie noch ein bisschen mehr drauf zu betonen, dass Mike endlich mal ein bisschen Glück hat.
Ja, ich glaube, wenn wir jetzt so die Szene auch zitieren, ich habe jetzt hier nicht mitgeschrieben, aber ich muss sagen, die Szenen, die ich wirklich herausragend toll finde, die sind vor allem in der ersten Filmhälfte. Ich glaube, wenn ich irgendeinen Kritikpunkt äußern müsste, ist es eben, dass sich die zweite Hälfte des Films einfach ein bisschen weniger organisch und mehr bemüht anfühlt. Insofern, dass ich das Gefühl habe, hier versuchen wirklich Rick Dahl und John Dahl um jeden Preis noch mehr überraschende Wendung einzubauen. Und ich weiß, ganz, ganz schlechter Stil, sage ich jetzt auch zum 100. Mal hier in diesem Format, über Filme zu reden, die es nicht gibt. Aber ich hätte darauf verzichten können, tatsächlich, dass man diese Deputies so sehr in die Handlung einbindet in der zweiten Filmhälfte, wie es dann eben getan wurde. Also es gibt ja dann quasi noch mal so, ich möchte es nicht Nebenhandlungsstrang nennen, aber noch mal so einen kleinen Umweg, den die Handlung vollzieht, dass eben nämlich Dennis Hopper quasi um die Deputies wegzulocken aus der Sheriff Station, dann eben diese alte Farm in Brand setzt und die dann eben dorthin gelockt werden, weil es dann heißt, die alte So-und-So-Farm steht in Flammen. Oh, wir müssen alle hin, damit eben Dennis Hopper wiederum die Möglichkeit hat, Wayne zu befreien aus dem Knast. Und ja, kann man so machen. Es ist ein bisschen anstrengend. Und dann infolgedessen sieht man eben auch nochmal die Bemühungen der Deputies und des einen überlebenden Deputy, der dann eben hat die Sekretärin bemüht, egal. Also, die werden, finde ich, etwas über gesundes Maß hinausgehend in die Handlung eingebunden. So sehr haben die mich einfach nicht interessiert. Ich wäre gerne bei unserem Kernensemble geblieben.
Ja, ich verstehe dich schon. Also, ja, man kann sich jetzt drüber streiten, ob das mit den Deputies zu viel ist. Ich persönlich fand es jetzt gar nicht so. Ich freue mich gerade eben, dass wir da mal nicht einer Meinung vielleicht sind. ja, das Einzige war die Szene, die du angesprochen hast, wenn diese Dame da so eine kleine Einführung bekommt, wie sie das Mikrofon bedienen muss. Das ist irgendwie so ein bisschen bemüht humorig geschrieben, wobei der Humor vom Film ja so toll trocken und hintergründig ist. Der kommt total einfach so durch die Situation in der Handlung. Also auch manche One-Liner und so weiter, die da fallen, das ist klasse. Und da ist das Einzige, was diese ganz kleine Szene, wenn eben diese Hilfskraft kurz angelernt wird, wie man ein Mikrofon bedient. Das war jetzt, ja, muss nicht unbedingt sein. Ich glaube eher, dass John Dahl das irgendwann und sein Bruder das so geschrieben haben, damit man dann auch noch irgendwo die Polizei mit unterbekommt, die dann natürlich noch von dem Friedhofswärter, von dem Caretaker, Friedhofswärter, genau.
Ruft den Sheriff.
Als er dann die Schüsse hört, die den Sheriff gerufen hat, der ist ja schon vor Ort, wenn man so will. Und dass man da irgendwie einen Übergang findet. Ja, also klar, aber bin schon bei dir, wenn du sagst, du hättest lieben gern noch ein bisschen mehr von dem Dreier oder eher Vierer.
Ich glaube, es fällt nur deswegen so auf, weil der Film eben so wahnsinnig pragmatisch, ökonomisch durchdacht erzählt ist. Er ist so unglaublich fokussiert darauf, irgendwie das Maximum an überraschenden Wendungen daraus zu holen und das Minimum tatsächlich an, sagen wir mal, so Füllszenen, die irgendwie Figuren umschreiben und Plotpoints etablieren. Also er ist unglaublich ökonomisch in seiner Erzählweise. Und dann habe ich das Gefühl gehabt, also in den Momenten, da verlässt er so ein bisschen dieses sehr fokussierte Ziel, verliert er da so ein bisschen aus den Augen und versucht da einfach so nochmal irgendwie einzelne Locations und Figuren mehr reinzubringen, als es der Film nötig gehabt hätte. Ist es deswegen schlecht? Nein, mitnichten. Ich meine, der Film ist immer noch sehr, sehr kurz und sehr, sehr auf den Punkt erzählt. Aber es fiel mir eben auf, weil ich bis dahin dachte, okay, also vor allem, weil wir eben in diesem relativ späten Moment nochmal so das Kernensemble verlassen und ich einfach da lieber bei denen geblieben wäre, weil mir das so in Sachen Intensität auch genügt hat. Aber ich glaube, das ist eher so kein wirklicher Kritikpunkt, sondern meinem objektiven Geschmack oder meinen objektiven Vorlieben geschuldet. Alles gut so. Und ich muss sagen, diese ganze Sache mit dem Ablenkungsmanöver, mit der brennenden Farm, die sorgt auch für mich für einen der wirklich top 2 oder 3 Momente in diesem Film, nämlich der, in dem Dennis Hopper als Lyle so richtig wütend, wutschnaubend dieses Gatter da zur Farm auftritt. Ja. Das ist so eine totale, da sieht man eben das Auto so im Vordergrund und er schreitet auf dieses Tor zu und kickt mit seinen Cowboy-Boots dieses Gatter auf und er ist halt so richtig sauer in dem Moment und genervt einfach. Er will seine Kohle haben, er hat so gern einfach diesen Auftrag durchgezogen und wäre da irgendwie hier rausgefahren mit $10,000 und stattdessen dieser ganze Ärger. Und man merkt einfach, wie genervt er mittlerweile ist von allem. Ja. Und da muss ich jetzt auch beim Wiederholten gucken, immer wieder lachen tatsächlich.
Das ist super, oder? Denn dann auch, wenn er in dieser alten Hütte steht, dann noch so mit der, was ist es, Whisky, Bourbon, irgend so was, Flasche und dann hier mal einen Schluck nimmt und den dann auf den Boden verteilt, damit man natürlich auch was zum Zündeln hat. Das ist schon große Kunst, die Dennis Hopper da an den Tag legt. Also da macht er, das ist auch das Klasse. Er ist ja eigentlich der klassische Antagonist oder beziehungsweise der Antagonist des Films, oder ist es vielleicht eher Wayne? Also ich empfinde eigentlich eher Lyle so, aber er macht einem trotzdem Spaß. Das ist dann
Ja, Lyle bleibt ja eher passiv lange Zeit. Also er bleibt ist zumindest nicht offen gewalttätig wie Dennis Hopper. Deswegen finde ich auch Dennis Hopper bedrohlicher lange Zeit. Aber gegen Ende, also wenn Wayne dann eine Waffe in der Hand hat, dann wiederum gruselt mich auch ganz schön vor Wayne, weil wir eben zu dem Zeitpunkt auch schon erfahren haben, dass hinter seiner Figur auch mehr steckt, als wir vermutet haben. Ja. Weil zu Beginn ist ja eher die Annahme, naja, da gibt es wohl irgendwo Geld und er will sich eben von seiner Ehefrau trennen, die mehr Klotz am Bein ist als alles andere. Aber dann kommt eben eine von weiteren 10 Überraschungen im Laufe des Films, nämlich relativ spät, als dann eben seine Deputies reinkommen und sagen, hier, Sheriff Wayne, du bist ein vom FBI gesuchter Schwerverbrecher. Und in dem Moment, also nachdem wir das erfahren haben, 10 Minuten später hat er eben eine Knarre in der Hand und ich denke mir, okay, jetzt wirkt Dennis Hopper für einen kurzen Moment im Vergleich was relativ harmlos.
Eigentlich schon, ja. Ja, das ist allerdings auch ganz toll gemacht vom Film. Also was ich ja zu Beginn mit meiner Fake-Lüge, du seist ein schlechter Podcast-Host, gesagt habe, Lügen oder alles, nichts ist so, wie es scheint. Das ist ja irgendwie schon auch so ein bisschen das Grundmotiv von Red Rock West. Klar, man kennt es natürlich auch aus dem Genre. Und wenn die Maske von Wayne fällt, da ist die Überraschung schon ziemlich groß. Ja, doch, da bin ich bei dir.
Er ist eben, also nach meinem Dafürhalten, unberechenbarer, vielleicht ist es auch falsch, ich bin mir gar nicht so sicher, ob ich gerade das sage, was ich meine, aber ich habe das Gefühl, ich käme besser mit einem Lyle, der eben offenkundig gewaltbereit ist und sehr vordergründig, dem man eben auch immer jede Emotion anmerkt, der nichts versteckt, besser klar als mit jemandem wie Wayne, bei dem ich mich immer fragen muss, wie perfide, wie hintertrieben ist er eigentlich, was denkt er eigentlich gerade von mir, weil bei J.T. Walsh als Wayne frage ich mich eben immer, also durchweg fast den ganzen Film hindurch, woran ich gerade bin.
Mhm. Und bei bis Dennis zum Hopper Schluss eigentlich, oder?
Ja, natürlich. Ja, ja. Weil ich bei Dennis Hopper, also bei Lyle, ein relativ gutes Gefühl habe von Anfang an, wer das ist, was der will. Also der muss auch noch gar nicht in dieser Kneipe ankommen und sagen, hier, ich bin's, Lyle, ich suche einen Typ namens Wayne, ist der hier der Besitzer. Also ich wusste in dem Moment, wo er auftaucht, wer er ist.
Ja.
Dass er der eigentliche Killer ist.
Richtig, ja. Da hat man auch, man sieht ihn ja erstmal aus dem Auto steigen, wie er dann vor zu Nicolas Cage läuft, aber du, nicht nur wegen seinem Aufzug. Also das Auto fährt an, hält vor Cages Gesicht und du weißt schon ganz genau, das ist er. Da muss Dennis Hopper nicht mal aussteigen und wir wissen schon genau, was Sache ist. Ja, und wie du gesagt hast, Wayne, das ist allerdings auch klasse von J.T. Walsh gemacht, dass er ja dann irgendwie so auch mimisch so immer dieses Stoneface ist, ohne das jetzt abwertend klingen zu lassen. Aber das ist irgendwo immer eine Maske und man weiß nie, was hat er dann eigentlich noch vor? Also es geht ja bis zum Schluss, also können, ja, du hast ja eh schon eine Spoilerwarnung angesetzt, selbst wenn er dann irgendwie schwer verwundet, da versucht noch irgendwie Lara Flynn Boyle aufzuhalten und auch die Autoschlüssel, die sie sucht, zu verstecken. Selbst da fragt man sich noch, hat er vielleicht wirklich noch irgendwo ein Ass im Ärmel?
Ja, ja, ja.
Also es wäre so ein Mensch, wenn der mir im echten Leben begegnen würde, ich würde Abstand halten, sehr, sehr viel Abstand.
Es ist eben auch sowas grundsätzlich Unangenehmes tatsächlich, als jemand, der sagen wir mal so, ich bin so Gesetzesvertretern, Polizisten, Sheriffs, wie auch immer, grundsätzlich nicht wahnsinnig positiv gegenüber eingestellt. Ich habe da immer so ein gesundes Misstrauen oder Angst, wie gegenüber, glaube ich, fast allen Menschen, die eine Waffe tragen. Mhm. Ich bin ein sehr gewaltscheuer Mensch und ich finde sowas tatsächlich einfach hochgradig unangenehm. Und überhaupt die Vorstellung, dass da jemand ist, den ich in einem Umfeld antreffen könnte, innerhalb meines Privatlebens, wie in einer Kneipe oder einem Restaurant. Und der Kneipenbetreiber ist aber auch ein Typ, der in seinem anderen Job eine Waffe trägt und Leute einbuchtet und auch mal, wenn es denn eben sein muss, in Wyoming geht das, glaube ich, auch, mal auch jemanden erschießt. Das finde ich einfach eine hochgradig unangenehme Vorstellung.
Da bin ich auf jeden Fall bei dir.
Also, ich fühle mich ein bisschen geiselhaft genommen von diesem Film.
Da kann man dann wirklich eher dann noch mit dieser Figur von Lyle, weil so wie es auch gezeichnet ist und der Film einem das darbringt, der ist halt eben so.
Ja, genau.
Ja, genau. Da kann man dann für sich selbst schon entscheiden von Anfang an, will ich mit dem mehr zu tun haben oder setze ich da irgendwo eine gewisse Grenze und sage, bis dahin und gut ist.
Was ja Nicolas Cage nicht kann.
Nee, das kann er nicht.
Sagen können, nein, ich steige aus. Also der ist ja, also zu dem Zeitpunkt, wo er dann Lyle in diese Kneipe folgt, muss er ja noch nicht davon ausgehen, dass Lyle der Killer ist. Also zumindest sein überraschtes Gesicht, Michaels überraschtes Gesicht, verrät ja, dass er nicht damit gerechnet hat.
Ja, genau.
Aber zu spät.
Und dann muss er aus der Bredouille irgendwie rausfinden. Was er irgendwie kann. Mir ist übrigens auch wieder im Verlauf des Gesprächs eingefallen, ich habe ja vorhin so ein bisschen Vergleiche gesucht, also mit der Figur von Michael, das ist ja natürlich so dieser Unbescholtene ist, der, oder beziehungsweise ja diese Western-Figur, diese typische mit wenig Hintergrund. Und weil er ja so als unbescholtener Kerl in irgendeinen großen Schlamassel fällt, das ist ja schon beinahe, was mir vorher nicht eingefallen ist, wie in manchen Szenarien von Hitchcock-Filmen, dass also auch ein ganz unbescholtener Mensch in irgendwas ganz Schlimmes reingerät. Ja. Zum Beispiel, was fällt mir da jetzt ein? Der Fremde im Zug.
Ja, der unsichtbare Dritte.
Oder das im richtig, Zug. Genau. Ja. Ja, ja. Also hat beinahe auch schon solche Hitchcock-esken Momente.
Mit Sicherheit, ja.
Ein bisschen auf jeden Fall.
Ja, wobei es ja immer so ein bisschen den Hitchcock'schen Prinzipien, glaube ich, widerspricht, der ja wirklich mehr mit Suspense, die wir jetzt auch schon zweimal zitiert haben, arbeitet. Also quasi wir als Publikum haben Wissensvorsprung vor dem Protagonisten arbeitet. Und das machen eben John und Rick Dahl hier gar nicht. Die arbeiten eben mehr so mit Überraschungseffekten. Und die können sich ja auch eben darauf bereits verlassen, ungleich zu einem Publikum, was vielleicht ein Alfred Hitchcock in den 40er und 50er Jahren hatte, dass wir eben Anfang, Mitte der 90er, die diesen Film gucken, schon relativ gut vertraut sind, so mit den Stereotypen, Figuren und Handlungswendungen, die solche Stoffe bieten. Und damit spielt der Film eben auch mit dieser Erwartungshaltung. Und ich muss sagen, obwohl man einiges vorausahnen kann, und das, der Film will eben auch manchmal, dass wir Sachen vorausahnen, gibt es doch mindestens eine Handvoll Momente, die mich wirklich überrascht haben.
Mich auch. Also ich finde es immer wirklich ganz schön. Ich könnte nur schätzen, wie viele Filme ich in meinem Leben geguckt habe. Und man kennt natürlich die Plot auf Baumechaniken und alles Mögliche. ja, überrascht dich noch irgendwie riesengroß was? Und wenn das selbst so ein in die Jahre gekommener Film wie Red Rock West ist ja schon gut so seine 30 Jahre alt, schafft, dann finde ich das ganz toll. Und vor allem, wenn er das ja eigentlich mit zwei damals auch schon extrem etablierten und vielleicht aus der Mode gekommenen Genres macht. Ja. Das fand ich schon ziemlich gut und sehr, sehr sympathisch.
Ich wollte zwei Sachen kurz droppen, zu beiden habe ich nicht viel zu sagen. Ich fand erstmal bemerkenswert, tatsächlich zu lesen im Zuge der Vorbereitung, dass der Film eine relativ komplizierte Veröffentlichungsgeschichte hatte. Mhm. Also das Geld war wohl da, aber nicht die Bereitschaft, vor allem im nordamerikanischen Raum, der Verleiher, diesen Film dann auch rauszubringen. Und er erschien wohl, glaube ich, auch in mehreren europäischen Ländern, unter anderem auch in Deutschland, bevor er überhaupt in den USA erschien. Mhm. Er wurde zum Beispiel, glaube ich, in Sundance abgelehnt als Film im Wettbewerb, weil es hieß, das sei kein typischer Sundance-Film, was ich auch merkwürdig finde, so eine Argumentation. Aber es lief echt komisch und ich glaube, es ist halt wirklich so ein Film, der erst langsam sein Publikum finden musste und deswegen auch, glaube ich, bis heute nicht wirklich so bei prominenten Labels vertreten ist im Vertrieb. Ich glaube auch, weil Polygram, die europäische Firma, die den Film koproduziert hat, das ist ja auch eine Propaganda-Films-Koproduktion, die früher hauptsächlich Musikvideos gemacht haben, die ja auch John Dahl gemacht hat, bevor er dann irgendwie Spielfilme gemacht hat. Also das hat es alles ein bisschen kompliziert gemacht und also, dass der Film so schwer hat, tut mir ein bisschen leid, weil ich glaube, er ist tatsächlich im allerbesten Sinne gefällig genug, um auch ein größeres Publikum zu erreichen. Deswegen ärgert es mich fast ein bisschen, dass er so in diese, ja, der läuft auch mal spät nachts im dritten oder spät nachts bei RTL 2 Nische gerutscht ist im Laufe der Jahre oder der steht im unteren Videothekenregal, weil der ist schon sehr, sehr gefällig. Also der bietet große Stars, der bietet Spannung, auch sehr viel vordergründige Schauwerte, an denen man einfach Spaß haben kann. Man kann den auch mit ein, zwei Bier noch irgendwie sehr, sehr entspannt genießen und dafür irgendwie großartig den Kopf bemühen zu müssen. Das ist einfach ein wahnsinnig gutes Unterhaltungskino. Und da sei noch kurz erwähnt, dass ich den Score von William Olvis, der nicht viel gemacht hat außer diesem hier, also er hat viel gemacht, aber nicht viel, was ich kenne, außer eben die Musik zu Dr. Quinn, Ärztin aus Leidenschaft, zu komponieren. Mhm. Ja, er hat wohl die Titelmelodie komponiert und den Score für die meisten Episoden und ich glaube, das saniert einen ganz gut. Also von den Tantiemen kann er wahrscheinlich
bestimmt
hervorragend leben bis heute, falls er dann noch lebt. Er hat auch den Score für den früheren John Dahl-Film gemacht, Kill Me Again. Aber eben sonst nicht wahnsinnig viel in seiner Vita, was ich kenne. Aber hier wirklich sehr gelungen, hat mir Spaß gemacht. Auch so ein klassischer Western-Score, möchte ich mal sagen. Moderner Western-Score.
Ja, toll, richtig toller Score. Ich finde es auch sehr schade, dass Red Rock West irgendwie immer so ein bisschen Nischendasein
gefristet hat,
weil du das ja angesprochen hast. Ja, der wurde ja abgelehnt, auch für den Kinoeinsatz. Dann hat das Studio gesagt, machen wir Direct-to-Video. Und dann hat er ja, glaube ich, in den USA, als man sich dann mal entschieden hat, auch einen ganz geringen, limitierten Kinoeinsatz doch noch bekommen, als er dann eben schon in Europa lief. Und ich glaube, 7 Millionen hat er gekostet und hat dann eigentlich nur 2,5 Millionen eingespielt, wenn ich mich jetzt richtig erinnere, was ich sehr, sehr schade finde. Weil woran liegt's, dass die das damals gesagt haben? Nee, war es vielleicht die Genreauswahl oder die Konstellation oder beziehungsweise die Plotpoints und das Casting und wie der Film aufgebaut ist, ich weiß es nicht. War das damals so out of date?
Nee, eigentlich nicht. Also jetzt kann ich mich nicht mehr in den US-amerikanischen Filmvertrieb anno 1993 hineinversetzen. Mhm. Ich war damals zu jung und vor allem eben auch nicht dabei und zu wenig erfahren, um das beurteilen zu können. Aber es sind natürlich auch Namen wie Nicolas Cage und Dennis Hopper auch relativ groß zu dem Zeitpunkt. Ich meine, Dennis Hopper hatte seine Karriere-Renaissance hinter sich. Der hat eben auch ein paar sehr, sehr auch finanziell profitable Filme gemacht, noch ein paar Jahre zuvor, wie Hoosiers oder True Romance, lief auch nicht komplett unerfolgreich im selben Jahr. Nicolas Cage, ich meine jetzt mal abgesehen von Wild at Heart, der, glaube ich, von Teilen der Kritik und auch vom Publikum weitgehend missachtet wurde, hat aber eben auch, glaube ich, ein, zwei Jahre zuvor sowas wie Honeymoon in Vegas gemacht, der doch ein Publikumsliebling war und auch kommerziell sehr profitabel. Wie gesagt, Lara Flynn Boyle war, glaube ich, damals ziemlich heiß auch, also nicht auf ihre Attraktivität bezogen, sondern eben auch einfach als Wert für einen Film, mit dem sich ein Film bewerben lässt.
Da war ja ganz kurz auch schon Twin Peaks in aller Munde eigentlich
zu der Zeit. Ja. Ich meine, klar, Twin Peaks ist eher auch so ein
ist auch natürlich speziell.
Eher Kultserie in Gänsefüßchen, das böse Wort, als jetzt Kassenerfolg oder Publikumserfolg hat niemals irgendwie die Publikumszahlen gerade von Dallas oder was weiß ich. Mhm. Also der Film hat ja durchaus Pfunde, mit denen man wuchten kann, also auf seiner Habenseite, auch vor der Kamera.
Ja.
Und ich frage mich eben, warum man einfach diesen Zug hat vorbeifahren lassen, diese Möglichkeit hat vorüberziehen lassen, den Film nicht besser an die Frau und den Mann zu bringen. Weil, wie gesagt, ich finde, der ist durchaus kommerziell auch.
Das ist auch noch so ein böses
Wort. Ja.
Aber in diesem Fall schon ganz, also wie der Film gelungen ist dann so, von seinem Gesamteindruck schon positiv behaftet. Klar, kommerziell, ja, also es ist jetzt nichts, wo wir uns dann auch noch hinsetzen könnten, die Herren Lohmeier und Hartmann, und dann noch irgendwie über einen Subtext vom Film diskutieren könnten oder über Interpretationsmöglichkeiten. Aber für das, was er ist, ist er doch richtig super.
Ja.
Okay. Es ist vielleicht einfach nicht so die Zeit gewesen. Ich meine, guck mal, Neo-Noir, was dann das Ganze so ein bisschen noch hochgebracht hat, L.A. Confidential, wenn der, ich weiß jetzt gar nicht, wie ein großer Erfolg der war, aber der kam ja dann erst ein paar Jahre später.
Groß. Der war 97,
ja. 97, genau, ja. Und vielleicht war das irgendwie ein bisschen zu früh, was John Dahl da gemacht hat.
Da hat ja nicht das Publikum gesprochen, sondern einfach nur die Menschen, die da in der Produktion und im Verleih saßen.
Genau.
Und eben dem Film anscheinend keine Chancen ausgerechnet haben. Warum auch immer, ich weiß es nicht. Ich glaube, ein, zwei Jahre später mit dem Dennis Hopper nach Speed und nach Waterworld. Na, ich weiß nicht, nach Waterworld weiß ich nicht, aber ich möchte mal sagen, nach Speed und einem Nicolas Cage nach Leaving Las Vegas, der ja zwei Jahre später kam. Ich glaube, man hätte echt ein dickes Geschäft gemacht mit dem Film.
Das hätte man auch machen
können. Man hätte den irgendwie so hinter Speed und kurz vor Leaving Las Vegas packen müssen. Hätte den wunderbar vermarkten können.
Ja, da hätte das Studio vielleicht sagen können, oh, wir wissen es nicht. Es wäre natürlich auch schade für den Film gewesen, Giftschrank, und dann irgendwie mit dieser Impact, die du gesagt hast, da hätte man doch irgendwie den noch hinterher schieben können. Da hätte Red Rock West bestimmt noch ein bisschen mehr reißen können. Weil jetzt hat er eben das Nischige, und da bin ich auch Justin Liberty dankbar, also das ist der Mann hinter Cinematograf. Es ist der Director of Operations von OCN Distribution, also der Muttergesellschaft von Vinegar Syndrome, der eben die Filme für Cinematograf kuratiert, die ja jetzt Little Darlings, also Kleine Biester, als erstes veröffentlicht hatten, dann kam ja Red Rock West. Vor kurzem hatten sie jetzt noch Dangerous Game von Abel Ferrara mit Madonna und und Harvey Keitel gebracht. Der ist auf dem Weg zu mir. Die haben meine Sale-Bestellung gestern Nacht verschickt, wie ich gesehen habe. Und also super Filme, die Justin Liberty sich da ausgesucht haben. Vielleicht findet er ja jetzt noch ein bisschen, also durch die US-Veröffentlichung, noch ein bisschen mehr Publikum. Und jetzt kam ein Ami-Label, und wie das so oft ist, jetzt dürfen die deutschen Nischen-Labels gerne Red Rock West irgendwie nochmal als bessere Blu-ray bringen.
Ja.
Mal ganz kurz gesagt, für jeden Interessierten, der einen umgebauten Code-Free-Player hat, kauft euch Red Rock West. Also gerade die Vinegar Syndrome-Veröffentlichung, die ist jedes Geld wert. Mm-hmm. Um ganz kurz Werbung zu machen. Aber
das ja gerne, ist ja nicht für uns. Also,
genau.
Ich gucke auch mit ein bisschen Bedauern auf die Karriere von John Dahl. Ich meine, der immer noch aktiv ist und ich glaube auch gut im Geschäft, aber es geht ihm eben wie anderen, so sage ich mal, Regisseuren aus dem B-Film-Bereich, Genre-Bereich, wie einem, möchte ich mal sagen, Vincenzo Natali, die eben mittlerweile einfach hauptsächlich Fernsehen machen. Also mir fällt deswegen Natali ein, weil der eben auch jemand ist, der das sehr, sehr offenkundig auch kommuniziert, der eben wirklich sagt, ja, ihr könnt mich ja alle irgendwie feiern für Cube und so, aber damit verdiene ich keinen Dollar. Womit ich richtig viel Geld verdiene, ist eben, wenn ich eine Folge Game of Thrones inszeniere.
Richtig, was ja John Dahl, glaube ich, auch gemacht hat. Ich habe nicht nur Filmografie geguckt und er hat auf jeden Fall für viele Serien inszeniert, die ich dann auch gesehen habe. Also ich glaube, ein paar Folgen von also Game of Thrones, wie du gesagt hast, ein paar Folgen, glaube ich, irgendwelche Marvel-Serien damals.
Ja, hat er Game of Thrones Netflix gemacht? Würde mich überraschen.
Also ich muss gucken nochmal. Ja. Ich müsste nochmal gucken, aber ich meine, ich habe es gelesen. The Strain, da müsste er auch ein, zwei Folgen gemacht haben oder sowas. Ja,
definitiv Breaking Bad und Battlestar Galactica hat da ein bisschen was gemacht, weil ich die habe ich auch gesehen und Californication, aber
Hannibal habe ich gesehen, Jessica Jones, Iron Fist, Aquarius, die auch ein bisschen unter ferner Liefen lief mit David Duchovny, also viel. Das ist das House of Cards hat er gemacht, The Strain, Californication, Dexter, dann habe ich vielleicht mit, warum auch immer, Game of Thrones mit Dexter verwechselt, aber okay, vielleicht war ich da einfach noch, weil du es erwähnt hast, da irgendwie hängen geblieben, aber viel Fernsehen eben. Ja.
Die Miete oder das Haus, ja.
Shameless hat er noch gemacht, richtig.
Stimmt, davon gibt es ja auch eine US-Variante.
Die US-Variante meine ich, genau, richtig.
Ja, ich kenne tatsächlich die britische Version und habe mich bisher nicht an die US-Version herangetraut, aber ich hörte von einigen Menschen, dass sie wohl ganz gut ist.
Die ist gut. Die habe ich mit meiner Freundin vor kurzem gesehen. Wir waren beide ganz traurig, als die 11 Staffeln dann mal fertig waren.
11 also, Staffeln?
11 Staffeln. Aber allein schon wegen William Macy und anderen Menschen, hier Jeremy Allen White.
Ich wollte gerade sagen, der Typ aus The Bear.
Ja. The Bear, genau. Und The Iron Claw. Für mich als Wrestling-Fan, ganz toller Film. Mal nebenher.
Na okay, dann wünschen wir uns auf jeden Fall, dass Tundal noch irgendwas stemmt, irgendwas inszeniert auf seine alten Tage. Ich glaube, er hat es noch in sich, möchte ich mal behaupten, theoretisch.
Ja das wäre schön. Also zuletzt, wenn ich jetzt mal hier Karten mal so gucken, der letzte große Film von ihm, Joyride.
Ja.
Und dann kam ja eigentlich, glaube ich, schon viel Fernsehen. Zwischendrin vielleicht noch ein paar kleinere Filme. Und vielleicht so auf seine alten Tage, weil du das angesprochen hast, macht er noch mal Neo-Noir. Vielleicht auch noch mal, darf ich träumen, ich nenne es jetzt mal Retro Quest 2 und wir erfahren, was mit Mike passiert ist, wenn er vielleicht irgendwo aus dem Zug steigt und vielleicht nochmal in eine ganz beschissene Situation kommt. Man guckt ihm, auch so sehr wie man mit ihm leidet, gerne zu dabei. Danke an Nicolas Cage, dass er das so gut hinbekommen hat und an die Dahl-Brüder, die das so toll geschrieben haben. Ja.
Ich muss auch sagen, tatsächlich, ich habe nicht alles von ihm gesehen. Mir fehlt The Great Raid und mir fehlt auch noch You Kill Me, seine zwei jüngsten Filme aus den Nullerjahren. Aber alles andere, was ich von ihm gesehen habe, also Red Rock West, Last Seduction, Rounders, Joyride, das sind alles gute bis sehr gute Filme.
Ja.
Also da ist echt wenig Fett am Knochen.
Das stimmt. Also bei Joyride sieht man es auch. Ich habe mir den auch dann nochmal angeguckt, weil ich so überrascht war. Ach, John Dahl, guck an. Der funktioniert auch. Da sieht man auch, weil der John Dahl sich mehr auf so die Figurenkonstellation und das Erzählerische konzentriert in Retro Quest und Kill Me Again, dass er da eigentlich auch gut Spannungsmomente kann, weil da hat ja J.J. Abrams mitgeschrieben und Dahl nur inszeniert und bei Joyride, das ist schon ziemlich klasse. Also der hat mir auch gut gefallen.
Danke für den Filmwunsch. Hat wahnsinnig viel Spaß gemacht, über Red Rock West zu reden. Und ich hoffe, wir konnten Menschen, ich möchte eigentlich am liebsten sagen, ich hoffe, wir konnten Menschen Lust auf diesen Film machen. Andererseits habe ich ja relativ zu Beginn unseres Gesprächs gesagt, hier Spoilerwarnung, schaltet ab, wenn ihr den noch nicht kennt. Also sagen wir mal so, jetzt ist es zu spät.
Ja.
Guckt den Film dennoch, auch wenn wir alles verraten haben. Und wenn ihr ihn geguckt habt, nachdem wir zu Beginn gesagt haben, guckt ihn euch an, bevor ihr zuhört, kann ich nur sagen, ihr habt die richtige Entscheidung getroffen.
Das kann ich unterschreiben. Also danke natürlich dann auch nochmal, dass ich mal wieder zu Gast sein durfte bei dir hier im Bahnhofskino. Und wir haben es ja schon mal geschrieben. Also vielleicht, weil es gerade auch aus den USA auf dem Weg zu mir ist, und der Dominik Stark ja bei Blue Sky, glaube ich, mal geschrieben hat, er würde gern wissen, was ich von den Filmen halte. Sprechen wir mal über God's Army 1 bis 3. Mal gucken. Oder über Thriller von Bo Arne Wibenius. Mal gucken, was noch kommt. Also ich freue mich, wenn ich mal wieder zu Gast sein darf. Hat mir wirklich viel Spaß gemacht.
Es gibt die Möglichkeit für Blue Sky-Kommentare, Facebook-Kommentare. Wir haben ein Bahnhofskino-Discord für Menschen, die uns mit 2 € oder mehr im Monat unterstützen. Also schreibt es gerne rein, was ihr hören möchtet von Heiko und mir. Und wir gucken mal, ob wir diesen Wünschen entsprechen können. Aber wie gesagt, ja, The Prophecy 1 bis 3 und Thriller stehen relativ weit oben auf der Liste.
Das wäre schön, ja. Ja.
Cool. Wo kann man dich sonst noch lesen, Heiko?
Ich wollte es gerade eben sagen. Ich bin, wenn auch nicht aktiv, auch natürlich auf dem Discord vom lieben Bahnhofskino unterwegs. Da nur mit meinem privaten Handle. Und ansonsten kann man mich lesen, allesglotzer.de. Ab und zu, wenn man sich ein Mediabook kauft oder eine Veröffentlichung von Filmart, kann man da meine Liner Notes oder beziehungsweise meine Booklets lesen. Jüngst erschienen ist von Access Entertainment ein Repack von 7 Jungfrauen für den Teufel mit einem kleinen Text von mir. Es stehen noch 2 Jolly aus von X-Rated, die da kommen. Einer ist 5 Women for the Killer. Den anderen darf ich von Andreas Bethmann aus noch nicht verraten. Aber es wird ganz schön.
Andreas Bethmann, oh ja, schön.
Oh ja, also Armando Crispino, der hat nur 2 Jolly gemacht. Einer ist schon veröffentlicht, der andere nicht. Man kommt drauf, wenn man recherchiert. Ja, ansonsten kann man mich dort lesen. Wäre schön, wenn man mal vorbeischaut.
Sehr cool. Ich danke dir, Heiko, hat sehr viel Spaß gemacht. Halt mir viele Filmvorschläge, viele Filmwünsche warm und lass nicht wieder 2 Jahre vergehen. Das liegt aber auch an mir. Asche, Schande auf mein Haupt, bis wir uns wieder hören.
Ja, vielleicht kriegen wir es mal auch noch ein bisschen schneller hin. Also
ich bin mir sicher.
Bestimmt. Danke, lieber Patrick.
Mach's gut, Heiko. Danke, danke. Bye, bye.
Ciao.
Red Rock West. From Columbia TriStar Home Video.